bedanke mich beim Asta für die Einladung. Was ich heute vorhabe, ist, ich sage es gleich vorweg als Warnung, schon ein bisschen anspruchsvoll. Ich will in ziemlich ausformulierten Faschismus-Demokratie-Vergleich machen. Der ist auch nicht in einer halben Stunde zu erledigen, also ich brauche da Stunde, anderthalb Stunden brauche ich da mindestens. Wie allgemein bekannt ist, machen NPD und andere Neofaschisten seit einiger Zeit wieder vermehrt Schlagzeilen. Ich erinnere an die Fraktion der NPD im Sächsischen Landtag, dass sie in der Wahl dort auch ein zweistelliges Wahlergebnis hingelegt haben. Ich erinnere an den inszenierten Skandal über den sogenannten Bombenholocaust, an die daraufhin neu aufgelegte Debatte über das NPD-Verbot mit dem Erlass des sogenannten Lex NPD, so genannt, betrifft gar nicht allein die NPD. Und ich erinnere daran, dass zur Verblüffung und zur Verlegenheit sehr vieler Linken auf Demonstrationen gegen Sozialabbau, gegen Globalisierung, aber auch gegen den Irakkrieg in den letzten Jahren immer wieder Neofaschisten aufgetaucht sind und sich mit Texten, mit Flugblättern eingeschaltet haben, vor denen die Linke manchmal etwas ratlos stand. Die Konsequenz daraus, die öffentliche Konsequenz daraus hieß, wir müssen die Auseinandersetzung und die Aufklärung über den Neofaschismus wieder ankurbeln. Der Bundespräsident Köhler hat, wie Sie wissen, dazu aufgerufen, dass die Nation sich inhaltlich verstärkt mit dem Neofaschismus auseinandersetzen soll. Er hat auch gleich den Tenor der Auseinandersetzung vorgegeben. Der hieß, es kann in dieser deutschen Demokratie nicht hingenommen werden, dass relevante Teile des deutschen Volkes wieder Neofaschisten wählen. Auseinandersetzung, gut, einverstanden, sehr einverstanden, immer. Was hätte man sich unter einer solchen Auseinandersetzung vorzustellen? Also ich würde mir darunter vorstellen, man nimmt sich das Programm der NPD und der anderen Vereine vor, man nimmt sich deren Flugblätter vor, man nimmt sich deren Politik in den Landtagen, in der Opposition vor und kritisiert sie, um Leute, die daran was finden, von dieser Politik begründet abzubringen. So würde ich mir Auseinandersetzung vorstellen. Es findet auch Auseinandersetzung statt. Bloß die Auseinandersetzung, die vermehrt und ziemlich durchgesetzt stattfindet, die läuft ganz anders. Dazu am Anfang ein paar Worte. Fachleute in Sachen Rechtsextremismus aus dem offiziellen Verfassungsschutz oder aus dem privaten Verfassungsschutz reisen durch Schulen und klären Schüler darüber auf, wie Faschisten aussehen, wie sie sich kleiden, welche Musik sie hören, an welchen Symbolen man sie erkennen kann, an der 88, Heil Hitler, an der 18, Adolf Hitler und so weiter. Das ist eine Sorte Aufklärung, die ausgesprochen verbreitet ist in Schulen. Das ist eine sehr merkwürdige Form der Auseinandersetzung, als ob junge Menschen für politische Gedanken und Konzepte von Neofaschisten anfällig werden, weil sie einfach nicht an deren äußerlicher Präsentation erkennen können, dass es sich bei denjenigen, die ihnen da Flugblätter in die Hand drücken, um Faschisten, um Neofaschisten handelt. Diese Auseinandersetzung setzt also explizit nicht, wie ich es gerade eben vorgestellt habe, an neofaschistischem Gedankengut an, erklärt und kritisiert es gerade nicht, befasst sich überhaupt nicht damit, sondern unterstellt in dieser Sorte Stigmatisierung, identifizierender Stigmatisierung schlicht die Ablehnung als vorhanden bei den Kids. So nach dem Muster, wenn die Kids nur wüssten, dass es sich um Neofaschisten handelt, die ihnen gerade ein Flugblatt in die Hand drücken, in dem steht, dass es mit Deutschland wegen der Ausländerüberfremdung bergab geht, dann würden sie ihnen kein Wort glauben. Was natürlich den Umkehrschluss sofort nahelegt, wenn dasselbe Flugblatt von gestandenen Demokraten verteilt würde, dann müssten sie keine Bedenken haben, dieses Gedankengut zu teilen, weil die Verteiler ja nicht mit Heil Hitler und Springerstiefeln daherkommen. Kurz, nicht am politischen Inhalt der neofaschistischen Agitation wird hier die Ablehnung festgemacht, sondern an der Identifizierung der Agitatoren und ihrer Zugehörigkeit zu den sogenannten Ewiggestrigen, an Symbolen, an Äußerlichkeiten ihrer Präsentation. Also diese Form der Aufklärung, der Auseinandersetzung mit Anführungszeichen, basiert gerade nicht auf der Kritik neofaschistischer Konzepte, sondern ruft eigentlich nur über diese Identifizierungstour das Wissen und die Einstellung, dass die Zuordnung zu dem Neofaschismus ungehörig sei, unanständig sei, ab und setzt darauf, dass dies funktioniert. Diese Identifizierungstour setzt sich fort an den Neofaschisten selber. Jeder hier im Saal kennt, ich habe es neulich gerade nochmal im Fernsehen von einer prominenten Wissenschaftlerin gehört, fort in dem Urteil über Neofaschisten, bei denen handelt es sich um verwirrte, irregeleitete, dumme Menschen, die zumeist auch noch aus asozialem Milieu kämen. Sie hat nicht dazu gesagt, es sei Abschaum, aber gedacht hat sie es schon. Die Identifizierung in der ersten Abteilung der Nicht-Auseinandersetzung setzt sich hier fort als Ab- und Ausgrenzung. Die Botschaft heißt, denen muss man gar nicht zuhören, weil sie dumm und irregeleitet sind. Mit deren Parolen muss man sich gar nicht auseinandersetzen, weil sie verwirrt sind, also fast schon geistig nicht zurechnungsfähig, krank im Kopf. Ein Urteil, was rüberkommt, ohne dass auch nur der Ansatz gemacht wird, an den Parolen und Konzepten, deren inhaltliche, sachliche Verwirrtheit einmal nachzuweisen. Das setzt sich fort, beispielsweise in der öffentlichen Debatte über das Verbot der NPD. Da wird gleich der Übergang von der Ausgrenzung zur Kriminalisierung gemacht. Jeder, der die Verbotsdebatte ein bisschen verfolgt hat, weiß, dass die Verbotsanträge auch nicht über den inhaltlichen Gehalt der faschistischen Programmatik geht, sondern darin, dass sie gegen hierzulande gültige Gesetze, Krawall, Gewalt und so weiter verstoßen haben. Diese Debatte läuft, ist neu wieder aufgelegt worden und auch dort, das muss ich gar nicht mehr hinzufügen, findet keine sachliche, keine inhaltliche Kritik statt, sondern verbieten, wegsperren, einsperren, ausgrenzen. Wenn sie verboten sind, kann auch niemand mehr sie wählen, dann können die 10% Falschwähler sich zur CDU, SPD oder wem auch immer schlagen oder nicht wählen, was den regierenden Demokraten immer noch lieber ist. Leider, muss ich sagen, beteiligen sich auch immer wieder Antifas an dieser Weigerung, sich mit inhaltlicher Kritik mit dem Neofaschismus auseinanderzusetzen. Jeder von Ihnen hier im Saal kennt den Spruch, Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Ich halte das nicht für dahingesagt und erlaube mir deswegen auch, das mal ernst zu nehmen. Das ist nichts anderes als die Fortsetzung der regierungsöffentlichen Kriminalisierung des Neofaschismus. Verbrecher sei das. Was ist ein Verbrecher? Ein Verbrecher ist jemand, der verstößt gegen das gültige Gesetz, gegen die gültige Rechtsordnung Und Verbrecher müssen, wie man weiß, aus dem Verkehr gezogen werden, vertrieben werden, eingesperrt werden und so weiter. Fußnote dazu, damit es gleich klar ist, es gibt auch innerhalb der Antifas Leute in der Antifa, die das nicht teilen. Die Logik dieser Befassung, Auseinandersetzung kann man da wirklich nicht zu sagen mit dem Neofaschismus, geht also so: Identifizierung, Stigmatisierung, Ausgrenzung, Kriminalisierung und Verbot, Wegsperren. Das ist das, was gegenwärtig hierzulande angeboten wird und die vorherrschende Form der Befassung mit dem Faschismus ist. Daraus ziehe ich gleich am Anfang zwei Schlüsse und aus denen werde ich die Logik meines Vortrags, die Struktur meines Vortrags ableiten. Der erste Schluss heißt, diese Tour der Auseinandersetzung zeugt von einem Umgang von Demokraten mit dem politischen Gegner, den sie, die Demokraten, mit den Faschisten durchaus gemeinsam haben. Demokraten handhaben hier ihre Macht genauso totalitär, wie es Neofaschisten anstreben, und wie sie es gegen alles, was sie für links erklären, gerne einsetzen würden. Das ist schon mal ein wichtiger Befund gleich am Anfang. In dem Umgang mit Abteilungen, die zu politischen Gegnern erklärt werden, gar zu Feinden, nehmen sich offensichtlich Demokraten und Faschisten in dem totalitären Umgang nicht viel. Und ein zweiter Schluss. Dass man Leute, die eine Affinität zu faschistischen, neofaschistischen Gedanken gut haben, mit guter, überzeugender Kritik von der NPD und anderen solcher Vereine abringt, wird also in aller Regel gar nicht erst versucht. Weder von den demokratischen Volksparteien, noch von den öffentlichen Organen und auch von der Linken, Antifa, kaum bis gar nicht. Der Nachweis, dass Parolen und Konzepte falsch, unvernünftig, schädlich etc. sind, an der Sache vorgeführt, unterbleibt. Allenfalls wird die Ausgrenzung und Kriminalisierung durch Fahndungserfolge bei NS-Anleihen, also da haben sie tatsächlich Hitler zitiert, oder bei NS-Verherrlichung unterfüttert. Und auch da ist erkennbar die Abgrenzung dann ersetzt, nicht durch die Identifizierung eines Zusammenhangs mit Traditionen, aber nicht nachgewiesen an der Sozial- und Familienpolitik der NPD, an der Außen- und Wirtschaftspolitik der NPD und so weiter. Da nimmt man eben das sogenannte Unwort Bombenholocaust als den Beweis dafür und hat sich der Pflicht entledigt, einfach mal nachzugucken, was steht denn in deren Programm drin, was machen die eigentlich hier für eine Politik? Denn deren Politik reduziert sich nicht auf diese Provokation Bombenholocaust. Beide Befunde, die ich jetzt am Schluss zusammengefasst habe, sind bemerkenswert, aber gar nicht zufällig und führen mich zu meiner zentralen These. Die zentrale These ist im Untertitel der Ankündigung des Vortrags enthalten. Ich behaupte, Demokraten, in erster Linie mal die etablierten Demokraten, können die politischen Konzepte und Parolen nicht kritisieren. Wie können sie nicht kritisieren, ist meine Behauptung. Denn, und das ist die Begründung, die im Zentrum meines Vortrages steht, jede inhaltliche Kritik von Demokraten an Faschisten, an Neofaschisten, würde immer zugleich ihre eigene, ihre demokratisch-kapitalistische Politik in ganz zentralen Bereichen mittreffen, behaupte ich. Um nicht missverstanden zu werden, Demokraten unterlassen nicht eine Kritik, die sie haben und kennen, um sich nicht selbst kritisieren zu müssen. Nein, sie haben in zentralen Bereichen keine Kritik an neofaschistischer Politik. Sie wissen an vielen Teilen neofaschistischer Politik nichts anderes auszusetzen, als dass diese Politik von den Falschen vertreten wird. Das will ich im Folgenden nachweisen. Das will ich nachweisen in 4 Kapiteln. Ich hoffe, dass ich durchkomme. Mein erstes Kapitel wird sich befassen mit den Nationaldemokraten selber. Ich werde das nachholen, was in der Auseinandersetzung unterlassen wird, beziehungsweise gar nicht geleistet werden kann. Ich werde an 3 Punkten die nationaldemokratischen Vorstellungen und die Maßstäbe ihrer Politik herausarbeiten und kritisieren. In meinem zweiten Kapitel werde ich die Frage aufstellen, wie stehen eigentlich regierende, aber auch opponierende Demokraten der herrschenden Volksparteien zu diesen Maßstäben der neofaschistischen Politik. In meinem dritten Kapitel werde ich die zentralen Differenzen, die es ja nun wirklich auch gibt, das ist überhaupt nicht zu leugnen, zwischen Faschisten und Demokraten, Neofaschisten und Demokraten herausarbeiten. Und ich habe mir noch ein 4. Kapitel vorgenommen. Ich finde es eigentlich wichtig, wir müssen mal schauen, wie weit wir da kommen. Das heißt, das geht der Frage nach, wie sehr eigentlich heute, 60 Jahre nach Kriegsende, neofaschistische Machtausübung aus? Mal diese Frage gestellt. So, ich fange mal an mit dem ersten Kapitel. Ziele der Politik, Maßstäbe der Politik der Neofaschisten. Ich fange mal mit einem ersten Feld ein, das ist die Kritik des Sozialstaatsabbaus, des Sozialabbaus durch die NPD. Ich habe mir 3 Felder rausgesucht, die exakt jene Felder sind, auf denen die Faschisten immer in Berührung kommen mit den Linken und die Faschisten sich weniger darüber wundern als die Linken. Ich fange mal mit einem Zitat an. Das ist auch ein Zitat, was, glaube ich, in dem Ankündigungsflugblatt drin stand. Das ist alles Materialien, entweder aus den Programmatiken der NPD, aus der Kurz- oder dem Landprogramm, aus dem, was die NPD in Sachsen gemacht hat und so weiter. Zum 1. Januar 2005 findet der größte Raubbau unserer Nachkriegsgeschichte statt. Mit der Zusammenlegung von Arbeitslosen und Sozialhilfe zum Arbeitslosengeld II werden Arbeitslose zu Sozialhilfeempfängern gemacht und systematisch in die Armut getrieben. Das ist ein Zitat von der NPD Sachsen. Das ist der erste Teil eines Zitates. Es kommt noch ein zweiter Teil, den mache ich gleich. Das kommt einem, was da gesagt worden ist, ziemlich bekannt vor. Da lässt sich erstmal in der Tat so kein Unterschied zu den linken Kritikern feststellen. Man muss also gleich am Anfang sagen, dieses Urteil, das sei verwirrt und dumm und Ausdruck von Irreführung oder verbrecherisch, ist absurd. Blamiert sich an dieser einfachen Feststellung, an dieser Diagnose über einen Sozialabbau, der auch in der Tat als Zustandsbeschreibung was trifft. Ich würde diesem Zitat erstmal auch überhaupt nichts entgegensetzen wollen. Da wird es mich auch überhaupt nicht stören, dass es von Faschisten kommt. Die Lagebeschreibung ist erstmal durchaus zutreffend und nehme man jetzt diese Diagnose, dieses Zitat nur bis dahin einmal ernst und würde sich fragen, was folgt eigentlich aus dieser Diagnose, dann müsste man schließen, ich mache es mal ein bisschen kurz, naja, Lohnkampf gegen das Kapital, Generalstreik gegen staatliche Verarmungspolitik, ja, zumindest so etwas, müsste aus dem ersten Teil folgen. Jetzt geht es aber weiter, das Zitat, Teil 2. Ich zitiere wieder: Wir fordern deshalb die Rückführung der hier lebenden Ausländer in ihre Heimat. Jeder beschäftigte Ausländer macht einen Platz für Deutsche frei. Und jeder ausländische Sozialhilfeempfänger, der geht, liegt uns nicht länger auf der Tasche. Das ist Zitat Nummer 2. Der Anschluss dann. Irgendwie scheinen beide Teile überhaupt nicht zueinander zu passen. Teil 1 spricht von der Verschlechterung der materiellen Lage von Lohnarbeitern hierzulande, spricht von Lohnraub, Verarmung, nennt die Täter, spricht die Opfer an. Unschwer kann man daraus einen Klassengegensatz, der da angesprochen wird, festhalten. Und Teil 2 des Nationalismus hebt es total auf. Spricht nur noch von Nationalitäten, von Inländern und Ausländern. Im Teil 1 des Zitates wird die identische Lage aller hier beschäftigten und unbeschäftigten Menschen, egal ob es Deutsche, ob es Türken, ob es Zentralafrikaner oder was auch immer sind, angesprochen. Gemeinsam leiden sie unter dem Sozialstaatsabbau, gemeinsam leiden sie als Beschäftigte und Unbeschäftigte unter Lohnraub und so weiter und so fort. In Teil 2 des Zitats werden die Opfer auf einmal auseinandersortiert nach ihrer Nationalität. Und da passiert was Merkwürdiges. Auf diese Art und Weise werden nämlich gar nicht mal unter der Hand, sondern sehr offen aus den ausländischen Opfern dieser identischen Politik des Sozialabbaus und des Lohnraubs Täter dieser Politik. An ihrer Anwesenheit, an ihrer miesen Lage als Lohnabhängige soll es liegen, ausgerechnet daran, dass so viele deutsche Lohnarbeiter keine Arbeit haben oder mit ALK-2-Almosen abgespeist werden. Nur weil die Ausländer auch Arbeit brauchen oder haben, auch Sozialgelder kriegen, sollen sie auf einmal verantwortlich sein für die Armut und die Arbeitslosigkeit deutscher Arbeiter. Es wird also an der Klassenscheidung von Teil 1 des Zitates überhaupt nicht weitergedacht, sondern sofort die Sache überführt in der Beurteilung der Lage in eine nationale Sortierung. Es wird ein sozialer Missstand genannt, durchaus korrekt genannt. Doch taugt der, wie dem zweiten Teil des Zitats zu entnehmen ist, nur als Material für was ganz anderes, nämlich für die Anprangerung eines für die NPD viel weitergehenden Skandals, nämlich des Skandals der nationalen Überfremdung. Das Material Sozialabbau, was sie bringen, wird überhaupt nur hergenommen als Beleg für etwas, was damit eigentlich sachlich gar nichts zu tun hat. Aber von der Optik der NPD der eigentliche Skandal ist. Überfremdung. Das ist die erste Abteilung. Das ist die erste Abteilung. Ich gehe mal zum zweiten Feld. Nazis, Neonazis sind Globalisierungskritiker und sind als solche auch auf Kongressen bei Attac und so weiter aufgelaufen. Zum Teil hat man es auch erst nachher gemerkt, dass es welche waren. Weil sie denn doch irgendwie NPD-Plakate verteilt haben. Ich fange auch hier wiederum mit dem Zitat 1 an. Also mit einem Zitat und ersten Teil, zweiten Teil. Teil 1. Die Möglichkeiten des Staates, Einfluss auf die Wirtschaft zu nehmen, werden immer geringer. Neben massivem Sozialabbau fördert die Globalisierung auch Arbeitslosigkeit und Arbeitsplatzexport. Die Möglichkeiten des Staates, Einfluss zu nehmen, werden immer geringer. Globalisierung fördert Armut. Auch das kennt man, diese Diagnose. Man kennt es zum Beispiel von Attac und ähnlichen Gruppierungen. Die sehen die Sache in der Tat genauso. Auch hier muss man sagen, naja, verwirrt, irregeleitet, krank im Kopf, das gibt dieses Urteil der Faschisten schon mal nicht her. Es ist eine Kritik an der Globalisierung. Na, natürlich, für manche reicht das schon aus zu sagen, der ist krank im Kopf. Ich muss allerdings jetzt hier im Unterschied zu dem ersten Feld Sozialabbau sagen, dass ich die Lagebeschreibung, die die NPD jetzt hier gibt, gleichlautend mit Attac und Ähnlichem, nicht für richtig halte. Ich will dazu nur ganz kurz was sagen, es wäre ein eigenes Thema, über Globalisierung zu reden. Nur ganz kurz, auch mehr behauptungsmäßig. Globalisierung ist nicht das Werk von Multis, mit dem sie demokratische Nationalstaaten entmachten, sondern der gesamte globalisierte Weltmarkt aktuellen Zuschnitts ist das Werk gerade der führenden imperialistischen Staaten. Die haben mit Verträgen, mit Erpressungen oder auch mit Kriegen dafür gesorgt, dass grenzübergreifend Geschäfte gemacht werden, dass auswärtiger Reichtum in allen Ländern der Welt den führenden nationalen Ökonomien zur Verfügung gestellt wird und auch dem Staatshaushalt der Länder, die dafür die Wege bereiten, bereichert. Es sind Staaten, die den grenzübergreifenden Verkehr ermöglicht haben, durch Erpressungen, die den Waren-, Geld- und Kapitalverkehr ermöglicht haben, durch Drohungen und Verträge. Es sind Staaten, die neue Regeln für den Weltmarkt erlassen, alte abgeschafft haben. Das Ganze ist ihr Werk, nicht umgekehrt. Sie sind nicht Opfer von Multis. Das behauptet aber NPD und ATTAC. Die Werke imperialistischer Staatsmacht deuten sie als Zeichen nationalstaatlicher Ohnmacht. Was die G7-Staaten da so treiben, ist ihnen nur Zeichen eines Zwangs, der von Multis ausgeht, ein Zeichen für fehlende staatliche Souveränität und so weiter. Fragen wir trotzdem mal, obwohl ich die Diagnose für schief halte, was würde denn selbst aus dieser falschen Lagebestimmung noch folgen? Ja, immerhin würde daraus auch noch folgen Kampf gegen die international agierende Macht des Kapitals. Ja, das würde daraus folgen. So, Übergang zu Teil 2 des Zitates. Da heißt es, Arbeitsplätze zuerst für Deutsche, Einführung von Schutzzöllen, Entflechtung der internationalen Konzerne. Zack, das sind die Konsequenzen. Die genannten Schäden der Globalisierung, die im ersten Teil des Zitates benannt worden sind, tauchen jetzt im Teil 2 des Zitates wieder ganz anders auf. Beklagt wird erneut nur die deutsche Arbeitslosigkeit und nicht Arbeitslosigkeit weltweit, wie das Produkt von Globalisierung ist. Beklagt wird nicht kapitalistische Ausbeutung weltweit, sondern dass die Kapitalisten hierzulande sich mit auswärtiger Konkurrenz immer noch herumschlagen müssen. Für Neofaschisten ein Skandal. Und schließlich beklagt wird außerdem noch, dass deutsche Arbeiter nicht von rein deutschen Unternehmen ausgebeutet werden dürfen, weil in der Ausbeutung immer noch auswärtiges Kapital eine Rolle spielt. Fürchterlich. Ein Skandal für die NPD. Also, kann man sagen, NPD hat nichts gegen Arbeitslosigkeit, wenn nur keine Ausländer mehr hier deutsche Arbeitsplätze besetzen würden. NPD hat nichts gegen Ausbeutung, wenn sie nur rein deutsch von rein deutschem Kapital durchgeführt würde. Sie hätte nichts dagegen, dass der Warenmarkt eine einzige Attacke auf den Lohn als Kaufkraft, also als eine Ausplünderung von jedem Einkommensgroschen organisiert ist, wenn nur die Waren made in Germany sind. Eine komische Sorte von Kritik, die aber dasselbe Muster hat. Schon wieder wird an der Sache nicht die materielle Beschädigung von Lebensinteressen, die existenzielle Ruinierung von Menschen, sondern die nationale Überfremdung kritisiert. Die Forderungen der NPD setzen also wieder nur den nationalistischen Akzent. Und das heißt eigentlich Folgendes. Es wird zunächst mal, das ist an diesen ersten beiden Beispielen schon deutlich geworden, erstens alles, was den Kapitalismus ausmacht, Lohnarbeit, Ausbeutung, Konkurrenz, Akkumulation, Gewinn und so weiter, gebilligt. Doch zweitens immer mit einer entscheidenden Modifikation versehen, das heißt unter einen politischen Vorbehalt gestellt. Und dieser politische Vorbehalt heißt jedes Mal, das gesamte kapitalistische Inventar, das gesamte kapitalistische Produktionsverhältnis hat schwarz-rot-gold zu sein. Hat nicht etwa schwarz-rot-gold zunutze zu sein, sondern hat schwarz-rot-gold zu sein. Das ist der politische Vorbehalt, den die NPD und andere jeweils anmelden. Die Deutschen, das Deutsche, stellen sie über alle anderen gesellschaftlichen Lebensziele. Das ist das oberste Ziel und der oberste Zweck des deutschen Nationalstaats. Und allein an dieser und allein diese patriotische Gretchenfrage ist es denn auch, die sie an alle Abteilungen der nationalen Politik und Ökonomie anlegen. Nichts gegen Armut und Reichtum, nichts gegen Beschäftigung und Arbeitslosigkeit, nichts gegen Lohnarbeit und Kapital, nur deutsch muss es eben sein. Oder nochmal anders gesagt, das Geldverdienen, die Geldvermehrung, das Prinzip des Kapitalismus darf eben nicht das Wichtigste auf der Welt sein, sagt die NPD, sondern das Zweitwichtigste im Leben einer Nation. Das Wichtigste hat die Nation selbst, die Zugehörigkeit zu ihr, die Erhaltung des deutschen Volkskörpers und die Sicherung des deutschen Volkskörpers für alle Aufgaben, die der Nationalstaat sich vornimmt. Unter der Prämisse geht dann auch die kapitalistische Ordnung in Ordnung. Dann dient nationale Politik nicht mehr, wie sie es jetzt den Demokraten vorwerfen, dem Kapitalismus, sondern umgekehrt, dann dient der Kapitalismus nur noch der deutschen Volksgemeinschaft. Das hat der deutsche Staat, sagt die NPD, als seine vornehmste Aufgabe durchzusetzen. Und wenn das durchgesetzt wäre und wenn die Demokraten sich da ein wenig mehr anstrengen würden, hätten die NPDler kaum was auszusetzen. Zum dritten Punkt. Gar nicht erstaunlicherweise, muss man jetzt sagen, sind die NPDler auch Kriegskritiker. Sie sind Kritiker der US-imperialistischen Kriege. Deswegen waren sie auch auf den entsprechenden Demonstrationen immer vertreten, beispielsweise mit solchen Flugblättern. Die USA, Zitat, führen weltweit Kriege zur Durchsetzung der Interessen der US-Wirtschaft. Das Schröder-Regime unterstützt die USA bei der Führung von Angriffskriegen mit Geld und deutschen Soldaten. Ich hänge mal gleich den Teil 2 des Zitats ran. Die NPD fordert deswegen Abzug aller fremden Truppen aus Deutschland, Austritt aus der NATO. Deutschland muss endlich ein freies Land werden. Europa darf nicht länger US-Kolonie bleiben. Wieder dieselbe Feststellung, die ich treffen muss. Teil 1 kommt einem bekannt vor. So kann man es bei linken Kriegsgegnern auch lesen. Und ich will auch erstmal nicht groß was dagegen einwenden, obgleich man in dem Teil 1 des Zitates eigentlich jene falsche Charakterisierung auch raushören kann, die ich im Teil 2, im zweiten Feld Globalisierungskritik genannt habe, der Staat in den Fängen der Multis, die Ölmultis diktieren US-Politik, so ist es eben nicht. Aber sei es drum, auf jeden Fall ist dem Teil 2 nun zu entnehmen mit der Forderung, die Kritik der NPD am US-Imperialismus gilt gar nicht den Kriegszwecken der USA, gilt auch gar nicht den Auswirkungen der Kriege, gilt gar nicht dem Leid, was die US-Kriege jetzt gerade im Irak angerichtet haben, an der Bevölkerung, an der zivilen und nicht zivilen Bevölkerung des Irak. Das taucht gar nicht auf. Und das wäre nun mal, diese beiden Punkte wären nun mal das, der Inhalt einer Kritik an der Kriegsführung. Die NPD hat andere Opfer ausfindig gemacht. Das Opfer heißt mal wieder Deutschland. Deutschland, der deutsche Staat. Wieso denn das? Er war gar nicht betroffen und hat gerade beim Irakkrieg auch gar nicht mitgemacht. Warum also Deutschland Opfer dieses Krieges? Deutschland, argumentiert die NPD, ist Opfer, weil Deutschland nach der Pfeife der USA tanzen muss. Am US-Imperialismus werden also nicht seine Opfer festgehalten und kritisiert, sondern allein eine deutsche Entmündigung, eine deutsche Unfreiheit in Sachen nationaler Souveränität. Und deswegen folgt aus der Kritik am US-Imperialismus bei der NPD auch nicht Kampf dem Imperialismus, egal in welcher nationalen Uniform er auftaucht, sondern folgt wiederum nur die nationale Sortierung, Abbau aller internationalen Schranken für deutsche Politik, Aufkündigung aller internationalen Verpflichtungen, die deutsche Politik eingegangen ist, Freiheit für alle deutschen imperialistischen Anliegen, Freiheit von Rücksichtnahme auf anderen. Die NPD ist also nicht gegen Imperialismus, sondern sie ist immer gegen den Imperialismus der anderen und möchte die Freisetzung des deutschen Imperialismus dagegen setzen. Das ist ein Anti-Imperialismus aus dem Geiste von nichts anderem als aus dem Geiste von völkischem Nationalismus. Ein Anti-Imperialismus aus dem Geiste des völkischen Nationalismus. Damit bin ich mit meinem ersten Teil fertig und kann aus diesem ersten Teil die drei Kernforderungen, die eigentlich in diesen drei Feldern angeklungen sind, die drei zentralen Grundprinzipien oder auch Maßstäbe der NPD nochmal zusammenfassen. Sie lauten: erstens, der deutsche Volkskörper muss vor allem Fremden geschützt werden. Nur so taugt er tatsächlich, dieser deutsche Volkskörper, dieser reinrassige deutsche Volkskörper, als Ressource für alle Anliegen der Nation. So wie er überfremdet, durch Rast, durchmischt wird, taugt er nicht mehr für die Sache der Nation. Zweitens, Deutschland braucht eine ganz der nationalen Sache, ohne Zugeständnisse, verpflichtete Wirtschaft. Und das dritte Prinzip heißt, Deutschland muss jede Bevormundung durch fremde Herrschaft, besonders durch US-Herrschaft, abschütteln, muss selbst ein starker, souveräner Staat sein, der sich von anderen nichts bieten lassen darf. Das sind die drei Grundprinzipien neofaschistischer, aber im Übrigen nicht nur neofaschistischer Politik, die aus der Analyse dieser drei Bestandteile, die ich da im Zentrum gerückt habe, rauskommt. So, jetzt zum zweiten Kapitel. Wie stehen Demokraten dazu? Wie stehen Demokraten zu diesen drei Maßstäben, die ich eben am Schluss nochmal extrahiert habe? Eigentlich müsste man erwarten, gerade angesichts der Kriminalisierungsanstrengungen der demokratischen Politiker und auch angesichts dessen, was wir alle in der Schule, ihr genauso wie ich auch noch, über Demokratie und Faschismus gelernt haben wir, es gibt eigentlich keine größeren Gegensätze als Demokratie und Faschismus. Demokratie, haben wir gelernt, ist das Bollwerk gegen den Faschismus. Faschismus stellt den höchsten denkbaren Grad an politischer Verwerflichkeit dar und Demokratie den höchsten denkbaren Schutz vor dieser Verwerflichkeit. So haben wir es gelernt, im Prinzip. Danach müsste man erwarten, die Demokratie ist Feind dieser drei Prinzipien. Naja, die Sache verhält sich anders, das ist, glaube ich, schon deutlich geworden. Denn diese drei genannten Maßstäbe faschistischer Politik stehen auch bei Demokraten hoch im Kurs. Auch wenn sie, das sage ich gleich im Vorgriff aufs dritte Kapitel, anders umgesetzt werden als von Neofaschisten. Wenn die NPD fordert, dass die Wirtschaft ganz und unbedingt dem Nationalen verpflichtet sein soll. Tja, bitteschön. Welcher demokratische Politiker würde dem widersprechen? Die Wirtschaft soll der Nation dienen. Keine der Volksparteien will Kapitalgewinne statt Staatsreichtum. Keine will Kapitalerfolge statt nationalem Wirtschaftswachstum. Alle wollen sie Kapitalgewinne, Kapitalerfolge für nationales Wirtschaftswachstum, für einen soliden Haushalt, für Steuereinnahmen und so weiter und so fort. Also, in diesem Punkt, das Nationale ist das oberste Ziel auch der hiesigen demokratischen Wirtschaftspolitik, da gibt es überhaupt kein Vertun. Die NPD zweitens fordert dass der deutsche Volkskörper vor Überfremdung geschützt werden muss. Alle diejenigen, die sich ein bisschen mit Ausländerpolitik und dem Ausländerrecht befassen, die ab und zu mal eine Rede von Schilly, Beckstein, Stoiber, Fischer ohne Brechreiz zu Ende gehört haben, wissen, dass die Ausländerpolitik von dieser Sortierung, ja deswegen heißt sie ja Ausländerpolitik, von dieser Sortierung nach Inländern und Ausländern lebt, deren nur noch radikalere Durchsetzung die NPD anmahnt. Von Blüm stammte in seiner letzten Amtszeit der Erlass Arbeitsplätze zunächst für Deutsche. Das Schengen-Abkommen ist der Versuch einer Festung um Europa. Die Abschiebe-KZs an Flughäfen hat Schilly eingeführt und er will Ähnliches auf, als Auffanglager gleich in Nordafrika. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Weitere Beispiele gebe es zu Legion. Auch hier, ja, der deutsche Volkskörper soll vor zu viel Überfremdung geschützt werden. Die Debatte über deutsche Leitkultur, Multikulti, AD und so weiter sind alles Abteilungen nationaler demokratischer Politik und belegen das nochmal. Schließlich, letzter Punkt. Die NPD fordert Sicherung der deutschen Souveränität gegenüber der US-Hegemonie. Schon wieder dasselbe. Welcher Politiker, der in Amt und Würden oder in der Opposition ist, würde dem heute hier widersprechen wollen? Die gesamte, behaupte ich mal, deutsche Nachkriegspolitik, von Adenauer bis Schröder, galt und gilt letztlich diesem Ziel. Wiederherstellung eines eigenständigen, starken Nationalstaats, der in der Welt was gilt, und sogar deren Repräsentanten sogar eingeladen werden von den ehemaligen Kriegsgegnern zur Feier von 60 Jahren ist der Dritte Weltkrieg vorbei. Die gesamte deutsche Nachkriegspolitik verfolgt dieses Ziel und heute wird es auch von Fischer ausgesprochen. Was meint er denn, wenn er sagt, Politik auf gleicher Augenhöhe mit den USA? Was ist denn da gleiche Augenhöhe? Das ist nicht sind nicht die Körpermaße von Herrn Fischer und Condoleezza Rice, sondern das verweist auf Stärke und Souveränität des Nationalstaats. Und so weiter und so fort. Ich kann das abschließen, Fazit Kapitel 2. Das ist eigentlich die kürzeste und die leichteste Übung gewesen. Von einem politischen Gegensatz zwischen den Grundprinzipien faschistischer und demokratischer Politik kann keine Rede sein. Die drei zentralen Maßstäbe, die die NPD propagiert, teilen Demokraten. Vielleicht andersrum besser formuliert, Demokraten treten oder traten immer schon unter diesen Maßstäben politisch an. Es handelt sich eben bei Faschisten und Demokraten, da muss man mal Abstand nehmen von dem, was man in der Schule hat glauben sollen, um zwei Lager derselben bürgerlichen Politik. Damit ist im Übrigen auch klar, dass der Faschismus seine Wurzeln in so etwas, ich nenne es mal, wie enttäuschtem Nationalismus hat. In von der demokratischen Politik enttäuschtem Nationalismus. Faschisten wissen sich einerseits, ich drehe das Argument jetzt mal um, mit Demokraten sehr einig in den Grundprinzipien der Verfolgung der nationalen Sache. Wissen sich einig, dass Politik nichts anderes ist, als diese Sache erfolgreich für Deutschland voranzubringen. Das aber, sagen Faschisten, das war der Ansatzpunkt 33 oder vor 33, und das ist er heute auch, machen Demokraten nicht konsequent und nicht rigoros genug. Und das ist die faschistische Herausforderung. Faschisten als enttäuschte Nationalisten wollen das Programm rigoroser durchsetzen. Und das ist zugleich eben mein Übergang zum Teil Nummer 3. Worin bestehen denn nun die Differenzen zwischen neofaschistischer, faschistischer und demokratischer Politik? Gerade nach dem, was ich eben, ich glaube, hinreichend, ich glaube, man muss es in diesen Kreisen auch nicht ausführlicher begründen, gesagt habe, das stellt natürlich erst recht die Frage in den Raum, was entzweit denn die Lager, diese beiden Lager von Politik, von bürgerlicher Politik hierzulande so fürchterlich? Was entzweit sie so sehr, dass die einen die jeweils anderen am liebsten verbieten und ihre Funktionäre wegsperren würden? Wo sie doch dieselben Grundprinzipien in der Sicherung des Erfolgs der nationalen deutschen Sache anstreben. Die wechselseitige Kritik gerät sogar, das habe ich am Anfang gesagt, fast an den Rand einer Feindschaftserklärung, in der alles andere als Einigkeit in den Grundfragen zu herrschen scheint, was erst recht die Frage aufwirft, worin liegen jetzt nun tatsächlich die Differenzen? Von der demokratischen Seite, ich zitiere es nochmal, hören wir, das sind Ewiggestrige. Da hören wir, das sind Populisten, Rattenfänger, die eine Gefahr darstellen. Umgekehrt von der NPD hören wir, ich zitiere mal wieder, die Fehlentwicklungen demokratischer Politik sind die Folge katastrophaler Fehlentscheidungen und Zeugen vom Verrat an der nationalen Sache. Volksverräter, Verräter des Vaterlandes, heißt die Gegenkritik. Ich will dieses Kapitel über Identität und vor allen Dingen Differenz mal einleiten über den Populismusvorwurf, den die Demokraten den Faschisten gegenüber aufstellen. Ich bin nämlich der Auffassung, an diesem Populismusvorwurf der Demokraten an die Adresse der Faschisten, da ist ein bisschen was Richtiges dran. Dem kann man ein bisschen was entnehmen über die tatsächlichen Differenzen auf der Grundlage der Gemeinsamkeiten ihrer Politik. Was ist ein Populist? Ich fange mal so an. Ein Populist ist jemand, der alles und jedes, der auf alles und jedes einfache Antworten hat. Der einfache Lösungen für alle politischen Fragen bei der Hand hat. Das ist so der Gang und Gäbe Begriff vom Populist. Den will ich auch gar nicht hinzufügen. Ich frage mich bloß, was haben eigentlich Demokraten, wenn sie die Neofaschisten damit kritisieren, gegen einfache Lösungen? Nichts schöner als einfache Lösungen, wenn sie denn stimmen und wenn sie denn praktizierbar werden. Ja, die haben was dagegen, weil ihre Sorte Politik und das Werben für ihre Politik sich mit den einfachen Antworten zwangsläufig schwer tut. Sie werben für die Sache ihrer demokratischen Politik immer komplizierter und können deswegen die Vereinfacher nicht leiden. Sie sagen nämlich, wenn sie ihrem Volk in Wahlkampfzeiten, aber auch nicht nur in Wahlkampfzeiten, übrigens die müntefähringische Kulturkritik an dieser Gesellschaft ist ein schönes Beispiel dafür, nur mal am Rande genannt. Sie sagen nämlich ihrem Bürger immer was Doppeltes. Sie sagen ihm, es ist Grundmuster jeder politischen Werbung von Demokraten. Sie sagen ihm erstens, hallo Bürger, wir kümmern uns schon um alle Probleme, die ihr so habt. Wir kümmern uns schon um das, was den Bürger so drückt. Seine Arbeitslosigkeit kümmern wir uns, zu wenig Kindergarten, Rente und so weiter. Um all das kümmern wir uns. Teil 1 der Werbung. Teil 2 der Werbung. Das drücke ich jetzt ein bisschen anders aus, als es bei denen vorkommt. Das kann man ohne Zweifel aus ihren Reden immer rausdestillieren. Der zweite Teil der Botschaft heißt, hallo Bürger, aber bitte nur nicht glauben, dass wir alles, was wir lösen wollen, worum wir uns kümmern wollen, auch einfach so lösen können. Wir sind doch keine Übermenschen. Das ist eine merkwürdige Form von Werbung. Im ersten Teil sagen sie, oh, wir haben doch die Macht, wir kümmern uns um das, was ihr wollt. Im zweiten Teil fast das glatte Gegenteil. Naja, so mächtig sind wir nicht. Es ist immer ein Stück Ohnmacht, mit dem sie im zweiten Teil daherkommen. Alles können wir auch nicht. Oder nochmal andersrum gesagt, im Teil 1, wir wollen das Beste für euch, Aber bitteschön, wenn das Beste nun nicht rauskommt, lastet es bitteschön nicht uns an, sondern wir sind doch auch konfrontiert mit Sachzwängen. Auch wir sind in einer Welt, leben in einer Welt des Geben und Nehmens und so weiter und so fort. Das war die müntefähringsche Geschichte. Wir haben doch alles gemacht, damit Arbeitslosigkeit abgebaut wird. Aber leider können wir nicht so, wie wir wollen, wenn die bösen Kapitalisten nicht ihrer Verantwortung, Arbeitsplätze zu schaffen, nachkommen. Das war das Muster in Reinkultur. Der Populist, und insofern, habe ich gesagt, trifft diese demokratische Schelte am Faschisten etwas. Der Populist selber, also der Neofaschist, hat es nicht mit diesem komplizierten Verhältnis von Wollen und Können, von Macht, von Wollen und nicht immer so Können, von Macht und Ohnmacht. Der steht vielmehr auf dem Standpunkt, was man will, gerade wenn man die Staatsmacht hat, das bringt man auch zustande, das kann man auch ins Werk setzen, ja wozu hat man denn dann die Staatsmacht? Der Populist kennt also immer nur den ersten Teil der demokratischen Volkswerbung. Macht ist das Mittel, mit dem sich die nationale Sache auf jeden Fall erfolgreich betreiben lässt. Ohnmacht kommt bei ihm nicht vor. Ohnmacht gilt dem neofaschistischen Politiker als Schwäche bzw. als fehlender Wille. Wenn man als Politiker wirklich will, dann klappt es auch. Natürlich muss dann dafür die Macht auch ordentlich eingesetzt werden, versteht sich. Populisten verachten also das Sachzwangargument aufs Heftigste, mit dem demokratische Politiker agitieren gehen. Das ist ihnen der Grund, weswegen, für sie der Grund, weswegen sie sagen, Demokraten sind Volksverräter. Die kuschen. Kaum ist eine Schranke da, kuschen sie, statt ihre Macht einzusetzen. So. Was daran wahr ist, hängt natürlich nicht nur an dieser wechselseitigen Kritik und deren Zurückweisung, sondern hat seinen harten, sachlichen Kern in der demokratischen Politik selber. Und auf den will ich jetzt etwas zu sprechen kommen. Wenn man sich die betriebene Politik von Demokraten etwas genauer annimmt, dann wird Folgendes deutlich. Wie geht Politik hierzulande? Ich mache es mal ganz prinzipiell. Demokraten, deutsche Demokraten auch, haben beschlossen, dass die deutsche Nation mit der kapitalistischen Organisation der Wirtschaft die deutsche nationale Sache voranbringen soll. Kapitalismus soll das Erfolgsmittel sein, haben sie gesagt. Und wenn Kapitalismus das Erfolgsmittel sei, dann brauchst du natürlich auch, Erfolge der kapitalistischen Wirtschaft. Und wenn es Erfolge der kapitalistischen Wirtschaft als Mittel, um Deutschland voranzubringen, braucht, ja dann bleibt es, das hat die demokratische Politik beschlossen und für sich akzeptiert, auch nichts anderes übrig, dass sich diese staatliche Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik dann auch den ökonomischen Gesetzmäßigkeiten des kapitalistischen Wirtschaftens annehmen muss, sie akzeptieren muss und sie als Instrument für deutsches Wirtschaftswachstum nach allen Regeln fördern muss. Also gerade weil sie Kapitalismus als Mittel für das nationale Wirtschaftswachstum der deutschen Nation einsetzen wollen. Gerade deswegen haben sie gesagt, müssen wir uns auch an deren Regeln orientieren. Übrigens nur so löst sich dieses ganze alberne Zeug auf mit, der Staat sei in den Fängen der Multis. Nein, der ist nicht in den Fängen der Multis, der hat beschlossen, wir setzen auf Kapitalismus als unser imperiales Erfolgskonzept. Und wenn wir das tun, haben wir natürlich auch dafür zu sorgen, dass die Erfolge haben. So einfach ist das. Und deswegen fährt Schröder immer mit 25 Großmanagern des deutschen Kapitals um die Welt nach China und so weiter. Wenn das jetzt das Prinzip ist, dann schließt das natürlich einiges von dem ein, was Faschisten überhaupt nicht mögen. Dann schließt es ein, grenzüberschreitendes Verkaufen und Kaufen, Hüben und Drüben. Wir verkaufen bei denen, aber dann verkaufen die natürlich auch bei uns. Und die Konkurrenz, in Sachen Produktivität und Preis entscheidet dann, wer der Sieger ist. Dann geht es darum, in Verträgen mit anderen Staaten dafür zu sorgen, dass man an deren Reichtum rankommt. Was natürlich, wenn es nicht gleich mit Krieg geht, immer einschließt, Verträge gleich Deal, gleich Teilen, dass man denen auch den Zugriff auf den hiesigen Reichtum, Kapitalexport und so weiter erlauben muss. Das schließt auch ein, dass deutsche Ökonomie zum wuchtigen Kapitalstandort ausgebaut ist, der fremdes Kapital in Massen anlockt. Kapitalstandort heißt erstmal für Demokraten überhaupt nicht sortieren nach dem Heimatstandort dieses Kapitals. Das ist wurscht. Kapital soll sich hier anlegen, hier Wirtschaftswachstum oder von hier aus Wirtschaftswachstum durch Weltmarkterfolge fördern. Und das schließt natürlich all das ein, was wir in den letzten Jahren so munter zum Teil im eigenen Leibe erleben, den Standort so zuzurichten, dass er optimale Bedingungen für die Attraktion von fremdem Kapital liefert. Das wird gemacht. All das, was die Faschisten hassen und unter dem Oberbegriff Überfremdung, Denaturierung des deutschen Volkskörpers und der deutschen Sache, Volksverrätertum, charakterisieren, gehört für Demokraten notwendigerweise zum Erfolgsmittel Kapitalismus dazu. Deswegen ist es zum Beispiel auch schwierig, wenn etwa die Frau Merkel, wie neulich gerade, als die Arbeitslosenziffern die berühmte 5-Millionen-Grenze überschritten hat, gesagt hat, 5 Millionen Arbeitslose sind unpatriotisch, hat sie gesagt. Das ist vom Wortlaut her, freut sich jeder MPDler über den Satz. Das ist vom Standpunkt demokratischer Politik, ist das schwierig. Wenn ich den bedingungslosen Standpunkt der Beschäftigung von rein Deutschen einnehme, ja, dann sind 5 Millionen Arbeitslose unpatriotisch. Wenn ich aber den gleichfalls patriotischen Standpunkt einnehme, alles, was dem Kapital hier nützt, Sicherung von Rentabilität in der Ausbeutung, und dazu gehört natürlich Freiheit von Entlassungen, von Heuern und Feuern, dann ist das Urteil, das ist unpatriotisch, falsch, denn es entstehen vielmehr die 5 Millionen Arbeitslose für eine durchaus patriotische Politik, weil sie nämlich heißen, dem Kapital sind keine Schranken in der Sicherung seiner Erfolge auf hiesigem Standort und von hiesigem Standort aus in die Wege gelegt worden. Jetzt ist aber an dieser Einlassung demokratischer Politik auf das Mittelkapitalismus etwas noch wichtig und zu bemerken. Mit dem Einlassen auf dieses Mittel hat sich der demokratische Staat nicht nur entschieden, das Rentabilitätsgesetz zu akzeptieren, die Konkurrenz zu akzeptieren, dass über Produktivitäts- und Preisvergleiche Erfolge erzielt werden, sondern hat zugleich auch, und jetzt erinnere ich an diese Dialektik von Wollen und Nicht-Können, von Macht und Ohnmacht im Populismusargument, hat zugleich aus der Hand gegeben, dass diese nationale Wirtschaftspolitik zugleich die Erfolge garantieren kann. Das kann sie nicht. Demokratische Politik kann die Bedingungen für Erfolg schaffen, aber den Erfolg nicht sicherstellen. Weil sie ja gerade sagt, das ist abhängig davon, wer in der Konkurrenz obsiegt. Also ist nationale Wirtschaftspolitik in der Tat fast richtig abgebildet in dieser Sorte Werbung mit den beiden Elementen Macht und Ohnmacht. Ja, wir haben die Macht tatsächlich, dem Kapitalismus gute Bedingungen zu schaffen und darüber das Volk zu verarmen, macht nichts, Hauptsache das Kapital prosperiert. Zugleich aber ist damit überhaupt nicht gesagt, ob das Schaffen der Bedingungen zugleich den Erfolg garantiert. Das hängt von nichts anderem ab, ob die anderen, wie die anderen nämlich mit ihren Multis umgegangen sind und wie die anderen Multis mit sich umgegangen sind. Also, die Bedingungen kann der demokratische Staat schaffen, wenn er sich auf dieses Mittel einlässt. Aber wenn er sich auf dieses Mittel einlässt, muss er zugleich sagen, den Erfolg habe ich nicht in der Hand. Der hängt an den Resultaten der Konkurrenz. Der Der Kapitalismus als Mittel der Demokratie muss also notwendigerweise Arbeitslosigkeit, Krisen, Pleiten, Misserfolge auf dem Weltmarkt, sogar Standortrückschläge einstecken und sich dadurch immer wieder neu herausgefordert werden, dem Kapital noch bessere Bedingungen zu schaffen. Das liegt in der Logik genau dieses Arguments. Demokratische Politik kann nicht sagen, das wäre das Ideal der Faschisten. Wir setzen auf den Kapitalismus und wollen zugleich den Kapitalismus als das garantierte Erfolgsmittel einsetzen. Wenn Sie das machen, müssen Sie sich gegen Grundprinzipien des Kapitalismus zur Wehr setzen, dann müssten Sie in der Tat, das kann Politik machen, Demokraten wollen es nicht, dann müssten Sie in der Tat den weltweiten ökonomischen Vergleich hiesiger Kapitale und des gesamten Standorts unterbinden, dann müssten Sie etwas machen, was man aus der Wirtschaftsgeschichte als Autarkiepolitik kennt, mehr oder weniger idealistisch praktiziert, das ginge alles. Dann müsste man die Grenzen dicht machen gegen auswärtige Waren und auswärtiges Kapital und auswärtiges Geld und auswärtige Arbeitskräfte. So etwas ginge schon. Demokraten haben beschlossen, das nicht zu machen, weil sie damit zugleich die Freiheit des von ihnen favorisierten Erfolgsmittels Kapitalismus erheblich beeinschränken würden. Den Vergleich wollen Sie, Sie wollen in dem Vergleich siegen, in dem Vergleich der kapitalistischen Standorte und der Multis, die darauf agieren, aber Sie haben, gerade weil Sie damit dem Vergleich nur Bedingungen schaffen können, das Ergebnis des Vergleichs nicht in der Hand. Übrigens dabei ist, das nur nebenbei gesagt, auch deutlich geworden, was eigentlich Lüge und was eigentlich Wahrheit an dem Sachzwang-Argument ist, was demokratische Politiker so gern als Entschuldigung oder Legitimation oder Begründung für Sachen, die sie nicht hingekriegt haben, dran ist. Lüge und Wahrheit. Es ist in der Tat ein Stück Wahrheit dran, müsste man dem letzten Argument von mir entnehmen können. Der Erfolg der Nation ist in der Tat von Konkurrenz abhängig gemacht worden. Davon ist der demokratische Wirtschaftsstaat, da kann er noch so mächtig sein, abhängig. Die Lüge, mit der normalerweise das Sachzwang-Argument daherkommt, heißt, besteht darin zu sagen, wir können nicht so, wie wir wollen. Das ist Unfug. Denn der politische Wille, Kapitalismus ist unser Mittel, schließt ja bei Demokraten die Entscheidung über die Freisetzung dieses Instruments, über die Unterwerfung unter seine Regeln, seine Gesetzmäßigkeiten ein. Also haben sie gefälligst auch das zu akzeptieren, fällt also das noch unter ihr Wollen, was da jeweils rauskommt. Da können sie sich nicht drücken. Das trifft übrigens, das habe ich jetzt nur mal an der Abteilung Wirtschaftspolitik gemacht, das trifft übrigens für die Ausländerpolitik und die Außenpolitik gleichermaßen zu. Das schenke ich mir aber jetzt. Ich will jetzt mal umgekehrt sagen, wie sehen das jetzt die Demokraten und wie wollen die das handhaben? Ich erinnere nochmal daran, die sagen zum Populismusvorwurf der Demokraten an ihre Adresse, ist kein Vorwurf, genau das ist es. Ihr Schwächlinge, ihr benutzt immer Sachzwänge als Entschuldigung, nichts da, ihr geht mit eurer Macht nicht gescheit um. In all den Fällen Wirtschaft, Sozialpolitik, Außenpolitik, Ausländerpolitik, steht nämlich die NPD auf dem sehr rigorosen Standpunkt, dass es nicht sein kann, nicht sein darf, dass die eingesetzten Mittel, Kapitalismus, Volk als Ressource, Souveränität nach innen und außen, nicht den gewünschten Erfolg garantieren. Zum Kapitalismus sagen sie als Mittel ja, aber zugleich schließt das faschistische Jahr ein, dass er gefälligst ohne das auskommen soll, was sie daran stört. Fremdarbeiter, fremde Waren, fremdes Kapital. Sie sind für weltweite Erfolge der deutschen Nation. Aber bitteschön, ohne dass die deutsche Nation sich mit anderen Souveränen ins Benehmen setzen, also ein Stück ihrer Souveränität preisgeben müsste. Sie sagt Ja zum nationalen Volk als Ressource, da sowieso dreimal Ja. Aber sie sagt, Knappheit an der Volksressource wird auf keinen Fall kompensiert durch, wie hieß es früher, Gastarbeiter, sondern da werden Zuchtbogen und Mutterschaftsorden ausgelobt. Wie hießen sie? Mutterkreuz, genau. Übrigens, das moderne Mutterkreuz gibt es auch ausgerechnet der Präsident von Sachsen, der sich fürchterlich aufgeregt hat über den Begriff Bombenholocaust seiner NPD-Fraktion, seiner in Anführungszeichen, klar, hatte eine Woche vorher, ein Interview gegeben, in dem er gesagt hat, die Deutschen sterben aus, fürchterlich, ich bin für Einführung von Familienwahlrecht. Wie geht Familienwahlrecht? Familienwahlrecht heißt, je mehr Kinder, desto mehr Stimmen. Das ist das demokratische Mutterkreuz. Klasse, ne? Und der regt sich über NPD auf. Witzig. So, zusammengefasst. Faschisten idealisieren. Was ist das Prinzip davon? Idealisieren die politische Macht und die Freiheit politischer Macht. Macht ist doch, sagen sie, Freiheit für unseren politischen Willen, und zwar ganz grenzenlos und ganz unbedingt. Faschisten sind deshalb Extremisten, Fanatiker der Souveränität der Macht. Sie bestehen unbedingt durch den Einsatz ihrer Macht, versuchen zu erzwingen, die Identität von Absicht und Ergebnis, von Wollen und Erfolg. Demokraten dagegen setzen auf den Realismus politischer Macht, nicht aus Bescheidenheit und nicht aus Ohnmacht, sondern aus der Kenntnis der Bedingungen, die ihnen ihr Erfolgsmittel Kapitalismus, wenn es denn tatsächlich als Erfolgsmittel fungieren soll, diktiert. Ihr Realismus schließt ein, dass man es natürlich notwendigerweise mit den Schranken dieses Mittels in Sachen Erfolg immer wieder zu tun bekommt. Faschisten, nochmal dagegen gesetzt, halten die Macht ganz allein für die Garantie dafür, dass ihr politisch-nationaler Wille Wirklichkeit wird. Das als Zusammenfassung des dritten Kapitels. Es bleibt noch eine Sache offen, ich glaube, das schaffe ich doch noch, ich habe ein bisschen was weggelassen. Das ist der Begriff, das ist der theoretische Begriff der Differenz und der Gemeinsamkeiten demokratischer und faschistischer Politik. Damit ist geklärt, damit ist begründet meine Hauptthese, warum Demokraten Faschisten nicht kritisieren können, warum sie allenfalls verbieten können, das auch gelegentlich tun und auch wollen. Die Antwort nochmal schlicht zusammengefasst ist das, was ich am Anfang gesagt habe, in der Tat in den Grundprinzipien. In den Grundprinzipien sind sie beide Fanatiker der nationalen Sache. Nur im Einsatz der Mittel unterscheiden sie sich nach dem Realismus des sich Einlassens auf dieses Mittel und dem Fanatismus, dieses Mittel ganz und unbedingt und grenzenlos nur nach nationalen Kriterien zu praktizieren. Es wäre also durchaus angebracht, mal zu fragen, wenn das der Begriff der Differenz und der Identität ist, wie setzt sich denn heute sowas durch? Wie gibt's denn das heute? Das sind immer noch zwei Sachen. Zwei Sachen nicht in dem Sinne, die Durchsetzung ist was ganz anderes, sonst wäre es ja nicht die Durchsetzung. In der Durchsetzung, wie es passiert, muss ich das, was ich gerade erklärt habe, immer wieder finden können oder umgekehrt in der Durchsetzung, die Durchsetzungskriterien kann ich gerade erklären aus dem, was ich gerade in Teil 2 und 3, Kapitel 2 und 3 erklärt habe. Ich mache dieses Kapitel, wie gibt es denn das heute? Wie ginge faschistische Politik heute? Auch deswegen, weil da, glaube ich, die Hauptdifferenz zu großen Teilen der deutschen Antifa liegt. Also die Frage mal ernst genommen und ernst gestellt. Letztes Kapitel. Eine Antwort wäre bestimmt falsch auf diese Frage. Wie ginge heute faschistische Politik? Das wäre die Antwort, naja, da muss man halt im Hitlerfaschismus von 1933 bis 1945 1:1 auf das Jahr 2005 übertragen. Was gibt es denn da für ein Problem? Doch ganz einfach, KZs für Türken, Farbige, vielleicht auch noch ein paar Juden, die hier rumlaufen, Umstellung der Wirtschaft gleich auf Kriegswirtschaft, Anzettelung, Vorbereitung des Zweiten Weltkriegs durch Aufkündigung sämtlicher zwischenstaatlichen Zusammenhänge und so weiter. So ungefähr muss das in den Köpfen bestimmter Antifas aussehen, weswegen sie ja immer noch im Faschismus den Hauptfeind hierzulande entdecken. Übrigens, sie machen damit, obwohl sie es immer vehement bestreiten. Ich streite mich ja oft genug mit Antifas. Sie machen damit, ob sie wollen oder nicht, Reklame für den demokratischen Kapitalismus. Ihre Argumentation einfach dadurch, dass sie Antifas sind, ist die Parteinahme für ein Komparativ. Demokratie nicht gut, aber Faschismus immer noch schlimmer. Natürlich haben wir an Demokratie, sagt jeder Antifa-Mensch im Brustton der Überzeugung, was auszusetzen. Aber was da kommen könnte in Gestalt des Faschismus, das ist immer noch viel schlimmer. Und wer so argumentiert, macht im Namen des noch Schlimmeren, ob er will oder nicht, Reklame für das kleinere Übel Demokratie. Also diese 1:1 Übertragung kann es nicht sein. Das kann es deswegen schon nicht sein, weil auch faschistische Politiker, da muss man einfach mal ein bisschen in deren theoretische Debatten rein, die führen theoretische Debatten reinhorchen, weil auch faschistische Politiker mitbekommen haben und Theoretiker mitbekommen haben, dass ihre geliebte Heimat Deutschland heute ziemlich anders dasteht als 1933. Machen wir ganz kurz den Vergleich, den niemand übersehen kann, den man unterschiedlich deuten kann, aber sachlich nicht übersehen kann. 1933, Deutschland lag politisch, national, international und ökonomisch am Boden. 2005, 60 Jahre nach Kriegsende, die 60 Jahre werden als eine reine Erfolgsgeschichte. Und zwar, wenn man die Maßstäbe nationaler Politik teilt, durchaus zu Recht als Erfolgsgeschichte gefeiert. 1933, 50 Jahre nach Kriegsende, Versailles war noch in Kraft, Reparationen musste gezahlt werden, Deutschland hatte Gebiete abgetreten und so weiter. Wirtschaftskrise gerade kurz vorbei, mit den entsprechenden ökonomischen Verheerungen, gerade im Bereich der lohnabhängigen Klasse, aber auch im Bereich des Kapitals, darf man nicht unterschlagen. Klassenkämpfe in der Weimarer Republik, kommunistische Arbeiterbewegung, all das gab's und fällt unter den Oberbegriff Weimarer Republik hat den Faschismus hervorgebracht. Ausgangspunkt also, das war für Nationalisten alles ein Urteil oder das Material für das Urteil, Deutschland liegt am Boden. So haben es die Faschisten gesehen und so haben es alle demokratischen und alle monarchischen, alle anderen Parteien gesehen, die Kommunisten, über die will ich jetzt mal nicht reden. Die haben es alle so gesehen und haben alle versucht, daran was zu machen und irgendwann haben die Wähler gesagt, nö, dann sollen es halt die auch mal versuchen. Die wollen dasselbe. Ja, habe ich ja gesagt, in der Tat, dasselbe bloß anders. Heute, 60 Jahre nach Krieg, ich habe gesagt, eine einzige Erfolgsgeschichte für diejenigen, die die Maßstäbe dieser Nation teilen möchten, die Teilung überwunden, erfolgreicher Revanchismus deutscher Politik, 89, die Früchte nach Hause getragen? Mal einfach mal sagen. Der Erfolg des Revanchismus geht weiter. Ganz Osteuropa, demnächst bis hin nach Georgien, soll Teil der Europäischen Union werden. Ökonomisch hat es Deutschland mit seiner D-Mark zur führenden europäischen Wirtschaftsmacht gebracht. Hat mit der D-Mark die Strukturen von Europa ökonomisch die Einführung des Euro vorbereitet. Der Währung, die jetzt in der Lage ist, in der Tat dem Dollar als Weltgeld Konkurrenz zu machen. Deutschland ist Exportweltmeister weiterhin, fällt auch unter Erfolgsgeschichte, genauso wie dass Deutschland Teil immer noch des größten Militärbündnisses ist. Und es fällt auch für überzeugte Nationalisten, demokratische Nationalisten unter die Erfolgsbilanz, dass der Kommunismus Weltmacht und als politische Partei im Innern keine Rolle mehr spielt. Feiern übrigens die Faschisten genauso wie die Demokraten. Sie feiern auch, dass Klassenkämpfe einseitig zu Ungunsten der Arbeiterklasse leider mit Hilfe der Gewerkschaft entschieden sind, sozialer Friede herrscht und so weiter und so fort. Das ist die Erfolgsbilanz der Nation. Wie gesagt, das ist Neofaschisten nicht entgangen. Das kann ihnen nicht entgangen sein. Deswegen ist nicht verwundern darf, dass sie auch in ihren aktuellen Programmen nachzulesen bei NPD, DVU und Republikanern erst recht in der Kritik des demokratischen Umgangs mit dem Erfolgsmittel Kapitalismus, Stichwort Überfremdung muss weg, durchaus inzwischen zurückhaltender geworden sind. Sind durchaus inzwischen zurückhaltender geworden. Weder erteilen sie der Öffnung der nationalen Ökonomie zum Weltmarkt eine Absage, noch wollen sie das kapitalistische Gewinnprinzip ganz dem nationalen, der nationalen Raison unterwerfen. Weder befürworten sie ein Programm, das allen Deutschen Arbeitsplätze verschafft, das mit Arbeitslosigkeit durch Arbeitsdienst sofort aufräumt. Noch erklären sie das raffende Finanzkapital zu einer Deutschland zersetzenden Macht, sondern halten inzwischen auch, setzen darauf, dass das Finanzkapital wichtig ist für den Kredit fürs produktive Kapital. Wenn man sich anschaut, nicht nur das Programm, sondern wenn man sich anschaut, was sie so Politik betreiben, etwa im Sächsischen Landtag, wo sie das umsetzen als Opposition. Und es ist nichts falscher, diese Belege, die ich jetzt bringe, zu subsumieren unter sie hätten Kreide gefressen. Sie würden, seien Demagogen, die ihre wahren Ziele verbergen würden. Sie würden sich hinter demokratischen und sozialistischen Parolen tarnen. Nichts falscher als das wäre auch absurd. Warum sollte eine Partei für sich Reklame machen mit Politik, die sie gar nicht betreiben will? Besseres Mittel, Wähler loszuwerden, könnte es gar nicht geben. Im Sächsischen Landtag beispielsweise kündigen sie nicht die demokratische Familienpolitik auf und sagen, so sterben die Deutschen aus, das muss prinzipiell geändert werden, sondern wollen bloß das Erziehungsgeld erhöhen. Wie die Opposition auch. Sie wollen nicht Unternehmen konfiszieren und auswärtiges Kapital aus dem Land jagen, sondern fordern zur Rettung der Unternehmen in Sachsen eine Verdoppelung der Fördermaßnahmen. Sie führen nicht den Arbeitsdienst für alle Arbeitslosen ein, sondern fordern im sächsischen Parlament, dass Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen verstärkt zu fördern sind. Alles Sachen, an denen man nicht nur das Konstruktive entdeckt, sondern wo man auf den ersten Blick überhaupt nicht den Zusammenhang mit dem Faschismus entdeckt. Den entdeckt man wirklich nur, wenn man sagt, ja, das ist doch ganz klar, dass Neofaschisten angesichts der Erfolge der demokratischen Politik im Einsatz des Mittels Kapitalismus ein bisschen zur Besinnung gekommen sind. und ihren nationalmoralischen Rigorismus, alles Undeutsche gehört rausgeschmissen und zerstört, genauso wie ihren Idealismus der Freiheit der politischen Macht, der darin besteht, die Macht gnadenlos genau dafür einzusetzen, etwas zurücknehmen und ihn relativieren an der Erkenntnis, das sind doch Mittel, die haben doch Deutschland vorangebracht. Das ist der Grund, warum die Relativierung an den Erfolgsmitteln durchaus ein Moment faschistischer Politik heutzutage ist, weswegen man sie in der aktuellen Politik, zum Teil auch in der Programmatik, fast wirklich nicht mehr unterscheiden kann von dem, was Demokraten in Regierung und Opposition fordern. Eine Ausnahme gibt es immer, eine Ausnahme machen sie immer, und daran kann dann auch irgendwie Hinz und Kunz sie dann doch wiederum erkennen. Das ist die Abteilung der Ausländerpolitik. Da halten sie an dem Satz fest, die deutsche Volkssubstanz soll erhalten bleiben. Ausländern ist die Rückkehr in ihre Heimat zu erleichtern. Erleichtern ist ja der diplomatische Wortlaut für das, was sie vorhaben. So schwer sie sich also tun, in Sozialpolitik, Wirtschaftspolitik, Außenwirtschaftspolitik, Bündnispolitik, Militärpolitik, Beweise des nationalen Untergangs zu entdecken. 1933 war das einfach. Heute fällt das schwer. Als gestandene Faschisten entdecken sie in der Ausländerfrage, also in der Durchrassung des deutschen Volkskörpers, in der Ruinierung der allerersten Ressource für alle innen- und außenpolitischen Aktivitäten des Nationalstaats, das deutsche Volk, darin entdecken sie immer noch eine Abweichung. Und daran machen sie ihren Verdacht gegenüber der Demokratie, er sei ein Volksverräter, immer noch fest. Zusammenfassung des Ganzen. Meine Frage hieß, warum können Demokraten die Faschisten, die Neofaschisten nicht kritisieren? Ich glaube, die Behauptung vom Anfang eingelöst zu haben, deswegen nicht, weil sie in neofaschistischer Politik an den Maßstäben neofaschistischer Politik zugleich einfach nichts zu kritisieren haben. Sie entdecken den faschistischen Gehalt dieser Politik nicht, weil sie deren Grundsätze teilen. Sie teilen deren Grundsätze, ich nenne sie nochmal, Deutschland braucht eine den Nationalen verpflichtete Wirtschaft, eine Freiheit von auswärtiger Hegemonie, und einen von allen Fremden gereinigten Volkskörper. Und der letzte Punkt ist der, an dem heute noch Differenzen festzumachen sind. Auch daran, dass NPD und Demokratie, also Neofaschisten und Demokratien, diese identischen Prinzipien durchaus unterschiedlich propagieren, lassen sich keine Differenzen festmachen. Darin liegt auch nicht der Grund für das immer noch öffentlich ausgetragene Zerwürfnis und die jeweiligen Verbotsforderungen. Demokraten können an der differierenden Weise der Verfolgung nationaler Ziele wirklich nur noch Varianten bürgerlicher Politik, das ist sie ja nun mal auch, entdecken, deren einzelne Bestandteile sie nicht als, vielleicht nicht als ernst gemeinte Politik, aber als Vorwurf von der Opposition jeden Tag zu hören bekommt. Ich erinnere an das Merkel-Zitat, 5 Millionen Arbeitslose sind unpatriotisch. Es kommt noch etwas hinzu, was die Differenzen im Mitteleinsatz noch weiter verschwinden lässt. Ich nehme Bezug auf mein letztes Argument, auch Faschisten ziehen Konsequenzen aus der Erfolgsgeschichte der Nachkriegsdemokratie. Es ist nämlich hochinteressant, dass Demokraten und Faschisten aus demselben Befund, dass es eine Erfolgsgeschichte gewesen, entgegengesetzte Schlüsse ziehen. Die Schlüsse der Faschisten, habe ich schon gesagt, ja, da müssen wir wohl wohl oder übel uns in einigen Punkten dem Realismus demokratischer Wirtschaftspolitik anpassen. In einigen Punkten. Demokraten ziehen komischerweise den umgekehrten Schluss. Die sagen, diesen Erfolg, schwer erkämpft, zu sichern und zu schützen, gerade weil die Erfolge nicht sichergestellt werden können, müssen wir alles tun, um rigoros die Bedingungen des Erfolgs so zu machen, dass unsere Kapitale dann vielleicht doch alle anderen oder die Mehrheit auf dem Weltmarkt besiegen. Und das kommt nun mal nicht aus, ohne dass nach innen in der Tat in der Zurichtung des nationalen Standortes Anleihen in eine Praxis gemacht werden, die man auch von Faschisten durchaus kennt und die Faschisten durchaus für richtig halten. Was ist denn der Witz der Sozialpolitik der letzten Jahre? Das ist die rücksichtslose Zurichtung, rücksichtslos gegenüber Lebensstandard und materiellen Interessen von Leuten, Zurichtung des nationalen Volkskörpers als lohnende Ressource fürs Kapital. Was ist denn die flächendeckend eingeführte Volkskontrolle, um möglicher innerer Feinde dieser schlafenden Terrys da Herr zu werden? Das ist eine Neuformulierung oder eine Radikalisierung von Notstandsgesetzen, die nicht als solche formuliert werden, weil, naja, ist klar, das ist ja heute ständig aktuelles Thema bei denen und nicht mehr der Ausnahmefall eines Notstands. Was ist denn das, diese Debatte, dieses Gesetz liegt immer noch bei Herrn Köhler auf dem Tisch, Flugzeuge, die entführt worden sind, einfach mal abzuschießen. Auch eigentlich eine Abteilung, die eine Neuformulierung der inneren Sicherheit im Sinne faschistischer Argumentation enthält. Was ist denn das, um auch den Punkt noch zu benennen, die Erpressung der deutschen Gewerkschaft, die seit einigen Jahren läuft. Entweder ihr macht bei diesem Programm der Standortsicherung mit oder ihr werdet entmachtet. Das ist die Lage, vor der die deutschen Gewerkschaften stehen. Das ist ihre endgültige Ruinierung als Organisation, die Arbeiterinteressen vertritt. Und die Gewerkschaft hat leider gesagt, wir machen mit. Und so weiter und so fort. In all den Punkten entdeckt man Momente, in denen Demokraten aus dem Interesse, den Erfolg zu sichern und weitere Erfolge auf jeden Fall möglichst zu garantieren, zu Formen der zu Prinzipien der Umgestaltung der Nation kommen, die schon sehr nah an den Faschismus heranreichen. So ist und bleibt das einzige Feld, auf dem die Demokraten, die NPD und ähnliche Gruppierungen überhaupt nur noch als Feinde identifizieren können, ist und bleibt nur noch der Gegensatz in der Traditionspflege, in der Vergangenheitsbewältigung. Demokraten, das ist mein letzter Punkt, Demokraten stellen ins Zentrum der Vergangenheitsbewältigung seit 45, seit 49 die Scham über und die Schuld an Verbrechen des NS-Regimes. Sie begründen gerade aus der nun seit 60 Jahren gepflegten demonstrativen und deswegen übrigens auch immer zwangsläufig geheuchelten Scham. Daraus begründen sie die Berechtigung zu einem neuen Nationalismus. Das geht so, ganz raffiniert. Wir können stolz auf eine Nation sein, die sich seit 60 Jahren schämt. Klasse. Das ist das Prinzip. Und sie haben es inzwischen auch so weit gebracht, dass dieses Recht auf neuen Nationalismus auf dieser verzwickten Grundlage benutzt wird, um Ansprüche in Sachen Außenpolitik zu begründen. muss ich wahrscheinlich den meisten bekannt, Fischer, wir verhindern in Serbien ein neues Auschwitz. Klasse. Damit kann man gegen alle Diktaturen, die einem nicht passen, gegen die, die einem passen, muss man nichts unternehmen, die einem nicht passen, vorgehen, das ist ein Auftrag aus der deutschen Geschichte, das ist die jüngste Lehre aus Auschwitz. Wunderbar haben sie das hingekriegt. So etwas, so eine Form des verzwickten Nationalismus aus der Selbstbeschimpfung, das Recht auf Stolz abzuleiten, ist natürlich für einen normalen Nationalisten eine unerträgliche Sache. Was? Ich soll dadurch auf Deutschland stolz sein, dass ich Deutschland verachte? Das kann doch wohl nicht sein. Deutschland soll dadurch gut werden, dass ich es schlecht mache? Das geht doch wohl nicht. In der Tat, Nationalisten an ihrer Speerspitze, an ihrer Spitze die NPD, machen das nicht mit und sagen, nein, es gibt keinen Grund, den Vorgängerstaat schlecht zu machen, der hatte auch ganz viel Gutes und in diesem Nachweis des Guten gehen sie, wie man weiß, absurderweise so weit, dass sie den Holocaust leugnen. Das betreiben sie immer wieder, wenn es um Gedenkstunden und um Gedenkorte geht, verstoßen da in der Tat gegen die herrschende Political Correctness. Und das ist es denn auch, was die deutschen Demokraten allein als das Faschistische an den Neofaschisten identifizieren. Alles andere aus den genannten Gründen können sie nicht. Deswegen machen sie eine Verbotsdebatte, deswegen wollen sie sie wegsperren, deswegen wollen sie sie kriminalisieren. So behaupten sie wenigstens, dass der Grund für diesen Umgang mit den Neofaschisten ein bisschen handfester ist. Das liegt auch auf der Hand. Natürlich, klar, ist es für das Ansehen Deutschlands in der Welt, für alle diejenigen, die das für ein Argument halten, sich um das Ansehen Deutschlands zu kümmern, nicht gut, wenn das Ausland immer wieder sagen kann, der Schoß ist fruchtbar noch. Aber das hat sich angesichts der Stellung Deutschlands von der politischen und ökonomischen Macht auch ein wenig totgelaufen, das Argument ständig zu wiederholen. Da lachen Schröder und Fischer insgeheim nach innen. Schröder, Fischer zerknautscht sein Gesicht natürlich, aber nach innen dachte, der etwas handfestere Grund für das Verbot ist, dass sie natürlich nicht möchten, dass diese Abteilung bürgerlicher Politik, die immer auch durchaus die Option, den Kapitalismus anders einzusetzen, hat und vertritt, als unerwünschte Konkurrenz neben sich zu dulden. Nein, sie wollen diese Abteilung unerwünschter Konkurrenz sich vom Halse schaffen. Sie wissen ganz genau, NPD und ähnliche an der Macht würden das Machtgefüge, die eingespielte zwischen Opposition und Regierungsparteien, seit Jahrzehnten eingespielte Machtbalance, etwas durcheinander bringen. Und das wollen sie nicht dulden. Sie sind nicht als politische Feinde angegriffen, sondern sie sind als Konkurrenten, die im Prinzip dasselbe bloß ein bisschen rigoroser und anders wollen, in Misskredit geraten und Opfer einer Verbotskampagne. Danke, das war's. Diejenigen, die mich schon erlebt haben, wissen, dass ich die Debatte für das Wichtigste des ganzen Abends halte. Also ich stehe zur Verfügung, solange ich noch stehen kann. Also Einwände, Nachfragen, Kritik. Ich glaube, es gibt hier auch irgendwo noch ein Saalmikrofon.
Achso. Ja. Ist mir richtig peinlich. Ich finde, auch hier kommen Demokraten sogar noch zu gut weg. Auch deine letzte Nachricht, Demokraten mögen keine Faschisten als Konkurrenz und putzen sie deshalb gegebenenfalls auch weg, ich kam sie weg. Das halte ich für ein sehr impressionistisches Gerücht. Italien zum Beispiel zeigt, dass man wohl mit denen konstruktive Regierungskoalitionen bilden kann. Oder die USA zeigen, dass es auch ganz ohne Faschisten geht. Die können eine republikanische Partei als Faschisten ohne weiteres Karriere machen, ohne dafür eine eigene Partei zu brauchen. Zweiter Punkt, etwas weiter zurück. Die Differenz von Demokraten und Faschisten wird, glaube ich, auch zunehmend kleiner werden, weil die Verhältnisse wahrscheinlich weltweit ärger werden werden. Selbst bürgerliche Kommentatoren unken schon an Teilen, dass in den USA zum Beispiel eine ganz massive, dreckige, protektionistische Politkampagne ins Haus steht. China-Bashing ist wieder ganz groß in Mode. Das könnte
was ist groß in Mode?
China-Bashing, also alles auf die gelbe Gefahr zu schieben. Da sehe ich keine grundsätzlichen Unterschiede, wie ein Faschist die Situation beurteilen würde oder wie es ein durchaus demokratisch gewählter Präsident beurteilen würde. Du hast selber einige Politikmaßnahmen angeführt, wo man, wenn man genau hinschaut, sich schon fragt, ob das, wenn man es nicht wüsste, von einem demokratischen Politiker oder schon von einem faschistischen Politiker gemacht worden ist, zum Beispiel. Die Republikaner waren mal viel zahmer als das, was Schiele und Beckstein heute nun als Ausländerpolitik durchsetzen, zum Beispiel.
Richtig.
Also, das sozusagen als Handglosse, das mit dem, die tollen, kampfstarken Demokraten, die zeigen den Faschisten schon und halten die klein. Das stimmt weder organisationell, bis auf jetzt 8. Mai, wo ein schönes Beispiel ist, dass Schröder und Herr Klug, der Name ist glaube ich Programm, das wir klüger gehalten haben, die unter den Wind nicht beizuprügeln. Aber deshalb muss man sich als Gegner der NPD das nicht irgendwie zugute halten, dass es im Ansehen Deutschlands offensichtlich opportuner war, es so zu lassen, wie es da war, am schönen Demonstrationstag. Also, die Differenz von Faschisten und Demokraten wird kleiner werden, jedenfalls in allen wesentlichen Punkten.
Zu deinen drei Punkten. Ich fange mal mit dem Punkt an, den du zuletzt genannt hast. In der Tat stimme ich dir vollkommen zu, dass in bestimmten Maßnahmen in Sachen Ausländerpolitik, das, was Schilly Beckstein, unsere beiden Protagonisten in der Sache vorgeschlagen und auch praktiziert haben, Republikaner, DVU und NPD überrascht hat. Das haben sie sich nicht in ihr Programm reinzuschreiben getraut. Aber jetzt bitte aufpassen. Die Auffanglager in Nordafrika, die Abschiebe-KZs, der Umgang mit Asylbewerber ist nicht das Ganze der hiesigen Ausländerpolitik. Man muss, wenn man demokratische Ausländerpolitik erklären will, den Zusammenhang erklären zwischen diesen Sachen, Ausländer, die wir hier nicht brauchen können, rauszuschieben, abzuschieben, und den Zusammenhang mit dem auch von Beckstein inzwischen als geflügeltem Wort verbreiteten Satz, Ausländer, die uns nicht nützen, schieben wir ab. Der Demokrat kennt, das ist der Realismus, auch in seiner Ausländerpolitik, kennt als Realist durchaus den Standpunkt, wenn die nationale Ressource Volk nicht all das, was ich dafür brauche, in der Ökonomie oder sonst wo hergibt, dann bin ich doch inzwischen so stark und so mächtig, dass ich den Weltarbeitsmarkt benutzen kann und aus Indien oder aus der Türkei oder aus Spanien mir Arbeitskräfte hole und sie einsetze, solange ich sie brauche und sie abschiebe, wenn ich sie nicht mehr brauche. Übrigens, ganz kleine Fußnote, ein bisschen was Ähnliches hat der Hitler mit seinen Zwangsarbeitern ja auch gemacht. So, jetzt gibt es aber bei den deutschen Ausländerpolitikern, oder ich muss mal sagen, bei den Innenpolitikern einen Übergang. Der Übergang heißt, Sie haben sich dazu durchgerungen, die Definition des deutschen Staatsbürgers zu korrigieren. Sie haben gesagt, Menschen, die hier leben, die hier aus dem Ausland gekommen, von uns geholt worden sind, die sich hier integriert haben, die hier wie gute Deutsche leben, die sollen auch als Deutsche anerkannt werden. Das hat fürchterlichen Zoff gegeben bei der Opposition, aber das Gesetz ist ja inzwischen durch. Die Differenz und die Identität heißt, die Differenz besteht darin, wir, wenn wir sie brauchen können, sind wir durchaus bereit, Leuten die deutsche Staatsbürgerschaft zu geben, die nicht als Kinder deutscher Eltern hier geboren sind. Das ist die Differenz. Die Identität besteht darin, aber wir legen Maßstäbe daran, Integrationsmaßstäbe an, in Sachen Sprachbeherrschung, in Sachen Loyalität, in Sachen Rechtssicherheit und so weiter, vor denen kein Original rein Deutscher bestehen würde. Das ist dann wiederum die Identität. Also muss man bitte schön zusammen machen, gegen diese Sorte Integrationspolitik, Staatsbürgerschaft verleihen auch an Leuten in der zweiten und dritten Generation, wenn sie den Integrationskriterien entsprechen, gehört zu demokratischer Politik, genauso wie die Leute, diese Hungerleider da von draußen, die wollen wir nicht haben. Bis dazu. Also bitteschön, dann das Ganze zu machen. China-Bashing ist als innenpolitische Agitation der Bush-Regierung purer Rassismus. Purer Rassismus. Stimme ich dir auch wiederum voll zu. Aber was ist das? Ist das die Ankündigung, China als Riesenreich der Untermenschen muss ausgelöscht werden? Das ist es nicht. Sondern es ist eine innenpolitische Agitation mit rassistischen Argumenten, die sich gewaschen haben, mit denen das amerikanische Volk dazu aufgefordert werden soll, einer imperialistischen China-Politik der Bush-Regierung zuzustimmen, die nun erstmal nicht faschistisch ist. Die sagen nicht, China Untermenschen muss ausradiert werden, sondern die sagen, wir müssen aufpassen, dass China als Großmacht sich nicht da hinten in dem asiatischen Raum zu viel rausnimmt, weil noch sind wir die dominante Macht dort und das wollen wir auch bleiben. Das ist schlichte imperialistische Außenpolitik, die wir von den Amerikanern kennen, und dafür taucht die rassistische Agitation im Inneren, um das Volk auf diese Linie zu bringen. Das ist das Zweite. Also auch wiederum Zustimmung, aber aufpassen. Was Ähnliches gilt für den ersten Punkt, wo du gesagt hast, es sei ein impressionistisches Gemälde und darauf verwiesen hast, Faschisten in Italien in der Regierung, übrigens nicht nur dort. Ich kann dem nicht widersprechen, das stimmt, die sind dort in der Regierung. Ich halte bloß dagegen, wahrscheinlich ganz in deinem Sinne, aber ein bisschen als Entkräftung deines Arguments. Wie heißt die zentrale Parole, mit der alle Parteien in die nächsten Wahlkämpfe gehen? Wir müssen dafür sorgen, dass die Protestwähler, die bei der NPD gelandet sind, wieder zu uns kommen. Ja, was heißt denn das? Das heißt nichts anderes, als dass alle großen demokratischen Parteien meinen, dass alle Menschen, die die NPD wählen können, auch bei ihnen ihre Heimat haben. Ja. Und die CDU, CSU sind natürlich immer noch ein bisschen radikaler, weil sie denken an den Spruch ihres Urvaters, Franz Josef Strauß, der gesagt hat und eine gültige Maxime für alle Zeiten für die CSU ausgegeben hat, rechts von der CSU kann es keine Partei mehr geben. Nur das machen sie, und in dem Maße, wie sie es machen, erübrigen sie die eigenständige NPD. Also das würde ich so auflösen. Okay. Wärst du damit einverstanden? Okay. Weiter. Ja.
Die Demokraten sind ja irgendwie von diesem europäischen Gedanken weg. Ja. Ja, also was Sie in den Fragen stellen, das wäre ja doch praktisch.
Kann ich genau nach diesem Muster das Grundprinzip, die Differenz in der Art und Weise, wie Sie die Europapolitik betreiben würden, und neuer Realismus. Kann ich die drei Schritte durchmachen? Ihre Einstiegsformulierung ein bisschen korrigieren wollen. Dass Demokraten von dem EU-Projekt fasziniert sind, stimmt nicht. Sie haben es in die Welt gesetzt. Sie sind die Subjekte dieses Projektes, das mit den römischen Verträgen begonnen hat und seit der Zeit der römischen Verträge kein anderes Ziel verfolgt hat. Das, glaube ich, ist inzwischen auch allen klar. Durch die relative Preisgebung nationaler Souveränität ein Staatenbündnis herzustellen, das in der Lage ist, der Großmacht Nummer 1 Amerika Konkurrenz zu machen. Das ist der Zweck des Projektes. Deswegen haben Sie es gegründet, deswegen versuchen Sie es auszuweiten, deswegen versuchen Sie nach innen in einem Politikteil nach dem anderen so etwas wie gleiche Politik hinzukriegen, ohne dass dabei die nationale Souveränität vollständig aufgegeben werden soll. Die Faschisten sind ursprünglich angetreten und gesagt, das heißt für Deutschland, es wird von den übrigen europäischen Staaten untergebuttert, es verliert seine Souveränität, seine Selbstständigkeit, es wird von den übrigen, von den alten Siegermächten bloß für sich instrumentalisiert. Raus aus der EU. Das war zu Zeiten, als die Frage Euro, EU-Gründung, Euro auf der Tagesordnung stand. Und ich erinnere daran, da gab es einen Herrn Stoiber, der damals schon gesagt hat, aufpassen, ist die EU tatsächlich der Erfolgsweg für Deutschland? Oder geben wir da nicht zu viel an nationaler Souveränität preis, statt dass wir an Macht zugewinnen, an politischer und ökonomischer Macht zugewinnen? Also da gab es ein ähnliches Bedenken, bloß die haben dann sich entschieden, dort ist ein Mittel, allerdings auch hier mit offenem Ausgang. Wer die Konkurrenz gewinnt und wie das Projekt weiterläuft, ist noch offen. Die Faschisten haben inzwischen zum Europaprojekt den Standpunkt, wir sind unter einer Bedingung dafür, für Europa. Dass sich nämlich Deutschland in dem Europaprojekt, ich sag's mal ein bisschen vulgär, nicht die Butter vom Brot nehmen lässt. Naja, dies ausgerechnet einem Schröder zu sagen, ist ja wohl albern. Der inzwischen den Stabilitätspakt zu seinen Gunsten umdefiniert hat, der inzwischen sämtliche Freiheitsrichtlinie innerhalb des europäischen Waren- und Dienstleistungsverkehrs für sich auf wunderbare Weise interpretiert, damit die Polen und die Tschechen nicht den Deutschen die Arbeitsplätze wegnehmen und so weiter und so fort. Da sind sie, wie gesagt, inzwischen auf dem Standpunkt, das mit Europa könnte ein Erfolgsmittel werden, wenn Deutschland tatsächlich die Nummer 1 bleibt. Vielleicht sogar mit den Franzosen noch. So. Auf dem Standpunkt sind sie. Sie sind allerdings der Auffassung, notwendig ist dafür allerdings die Trennung Deutschlands von all den Bündnissen, in denen noch immer die USA das Sagen hat. Also NATO raus ist für die Faschisten die Voraussetzung dafür, dass überhaupt aus Europa was werden kann. Das ist die Position. Ja? So was? Also Bewegungsfreiheit, Sie meinen ja auch nicht Reisefreiheit, sondern Sie meinen ja wohl Bewegungsfreiheit, was Arbeitskräfte anbelangt, dass die jenseits der Grenzen. Die Frage, was ich davon halte, ist ein bisschen schwierig für mich zu beantworten. Ich würde mal so an die Sache rangehen. Da ich von dem gesamten Projekt nichts halte, ich halte es für ein euroimperialistisches Projekt, habe ich ja ausgedrückt. Die wollen dem Imperialisten Nummer 1 USA Konkurrenz machen. halte ich natürlich von all dem, was drunter fällt, nichts. Das ist das Erste. Aber das ist natürlich erstmal eine sehr dünne Auskunft. Was man noch zu der Bewegungsfreiheit, gerade was die Dienstleistungsrichtlinie und ähnliche Sachen, die jetzt in angesprochen werden, betrifft, kann man daran etwas studieren. Kann man nämlich die innereuropäischen Probleme, die die Entwicklung des europäischen Projekts als in Richtung auf eine alternative imperialistische Großmacht studieren. Die Bewegungsfreiheit ist nämlich am besten zu studieren an der Neuaufnahme der osteuropäischen Staaten, immer mit Kautelen, mit Bedingungen, mit Beschränkungen versehen. Und diese Beschränkungen, die man studieren kann, beispielsweise an dem Entsendegesetz, muss ich kurz sagen, was es ist, das Entsendegesetz, oder kann ich nicht? Also Entsendegesetz, das jetzt flächendeckend gelten soll, heißt nichts anderes als: ein Kapitalist aus Polen, ein Kapitalist aus Bulgarien, die gibt es noch nicht, ein Kapitalist aus der Tschechischen Republik, der sich um einen Auftrag in Deutschland bewirbt, muss das zu Konditionen machen, nicht die bei ihm in Polen, sondern die hier in Deutschland gelten. Wenn er die aber zu denselben Bedingungen machen muss, die hier in Deutschland gelten, lohnt sich das Geschäft für ihn nicht mehr, dann muss er den Antrag zurückziehen. Und die Geschäfte bleiben in deutscher Hand und die Arbeitsplätze, die Arbeiter werden weiterhin von rein deutschem Kapital ausgebeutet. Was ich damit sagen will, ist, was ich daran studieren will, ist, dass die Bewegungsfreiheit einerseits natürlich immer der Versuch ist Europas. Wir wollen durch die Bewegungsfreiheit dafür sorgen, dass die Freizügigkeit von Waren, Kapital und Arbeitskraft das europäische Kapital stärkt, aber andererseits darf das nicht dazu führen, dass das, was es noch an nationaler Ökonomie gibt, dadurch in Mitleidenschaft gerät. Das nicht. An solchen Sachen lässt sich der Widerspruch des gesamten Projektes Europas studieren und den, wie heißt es so schön, stotternden Motor dieses Projektes. Die sind schwer dafür, dass insgesamt Europa mächtiger und erfolgreicher wird, aber sind schwer, alle europäischen Staaten, vor allen Dingen die ursprünglichen 11, sind schwer dagegen, dass es auf ihren Kosten geht. Und deswegen tun sie sich immer ein bisschen schwer. Für die Leute heißt das sowieso immer nur, ja, ich muss halt bereit sein, innerhalb der Grenzen Europas flexibel und mobil zu sein, egal wo ich lebe, egal wo meine Liebsten hausen, egal wo ich mich auskenne. Ja, wenn ich halt in Polen gebraucht werde, dann muss ich nach Polen, wenn ich in Portugal gebraucht werde, ab nach Portugal. Das ist für die Leute die schlimme Konsequenz, die mit dem schönen Wort Mobilität ausgedrückt wird. Ja, bitte. Genau dasselbe. Genau dasselbe. Es ist, da kann ich im Prinzip dieselbe Logik daran festmachen. Die nationale Eigenständigkeit inklusive der Definition der Staatsbürgerschaft, die bleibt. Alle Nationalstaaten Europas halten an bestimmten Essentials unbedingt fest. Die letzte Hoheit über den Haushalt wollen sie behalten. Damit die letzte Hoheit über die Steuern wollen sie behalten. Und noch ein bisschen mehr, aber vor allen Dingen die letzte Hoheit über ihr Volk. Sie sagen nicht, das sind Europäer, um Gottes Willen. Sie sagen, das sind Deutsche und machen damit kund, dass sie auf dem Standpunkt stehen, das ist nach wie vor erstmal unsere Reserve, unsere Ressource, und wenn Deutsche woanders arbeiten, dann nicht um Europa zu dienen, sondern Europa nur dann zu dienen, wenn es Deutschland zugute kommt. Das ist der gegenwärtige Stand. Alles andere habe ich vorhin schon gesagt über Einbürgerungsfragen. Da geht der Rassismus ja so. Ne? 250-prozentige Ausländer, also nach deutschen Maßstäben 250-prozentige Ausländer dürfen Deutsche werden. Demokratischer Rassismus.
Wenn ich die jetzt überspitzt richtig verstanden habe, ist das einzige Unterscheidungsmerkmal zwischen Demokratie und Faschismus dann noch mit der Holocaust-Leugnung?
Nein, missverstanden. Die Holocaust-Leugnung ist das einzige, an dem die Demokraten noch das Faschistische entdecken können. Was wollte ich behauptet haben? Eine Differenz gibt es in der Art und Weise, wie die gemeinsame Sache, die gemeinsam vertretenen Grundprinzipien eingesetzt werden. Das war der Hinweis, den ich gemacht habe. Ja, der Ausgangspunkt der Faschisten ist immer noch, sie sind Rigoristen der Macht, sie sind Fanatiker der Freien, der Souveränität der Macht. Wenn wir die Macht haben, hat der Erfolg, sich einzustellen, komme, was da wolle. Ne, kann man übrigens in allen Abteilungen der Hitlerpolitik machen. Ich habe bloß gesagt, dieses Prinzip, das wird nicht aufgegeben, sondern es relativiert sich heute an der Erfolgsgeschichte der deutschen demokratischen Republik, der Demokratischen Republik nach 45. Gründen, die ich am Schluss genannt habe. Erstens wissen Demokraten keinen Grund, warum sie sich diese Konkurrenz sonst vom Halse schaffen können. Sie entdecken kein anderes Argument als diese Abweichung von der durchgesetzten demokratischen Political Correctness in Sachen Vergangenheitsbewältigung. Zweitens bleibt natürlich auch der Punkt, auch wenn er untergeordnet ist, bleibt natürlich bestehen. Das ist Ausland immer sofort mit CNN und allen möglichen Kameras vor Ort ist, wenn mal wieder irgendwelche Faschisten den Kuhdamm rauf und runter spazieren oder in Dresden 5000 Mann zusammenkarren. Das ist immer noch in der Abteilung Ansehen der Republik, nicht der tatsächlichen Machtverhältnisse. Ansehen der Republik nach außen. Ein Moment, was Deutschland nicht gerne sieht. Sie wissen es hat sich relativiert, an dem wie Deutschland tatsächlich als Macht, als ökonomische und politische Macht dasteht. Aber sich immer auch in der UNO vorgehalten zu bekommen oder in ähnlichen Gremien. Ihr seid mal ganz ruhig, bei euch habt ihr euren Laden selber noch nicht im Griff. Das kann man übrigens Deutschen ganz anders sagen als Amerikanern. Ne? Weil dann heißt es immer, ja, das ist doch das Erbe von 33. Kann man einem Amerikaner nicht sagen. Das stört natürlich auch, aber das hat einen untergeordneteren Stellenwert. Das stört die Chemie des internationalen, der internationalen Diplomatie. Aber selbst das mögen sie nicht. Und dass sie was dagegen haben, das höre ich immer wieder, ja, aber die zünden doch Ausländer an. Dann bitteschön, aufpassen. Das Ausländer anzünden ist nach demokratischen Maßstäben verboten, weil es ist ja Körperverletzung oder Mord. Fällt also unter ein Delikt, unter ein kriminelles Delikt. Ja? Ist aber was ganz anderes, als zu sagen, daran sieht man eine verwerfliche Ausländerpolitik. Nein. Die Ausländerpolitik, die politische Konzeption, darum, das haben wir ja vorhin gesagt, das ist wirklich in sehr vielen Punkten ganz eng beieinander. Aber dass die Faschisten die Ausländerpolitik in dieser Weise in die eigene Hand nehmen und sich damit gegen das Recht Gewalt übt nur einer aus. Damit gegen das Recht verstoßen. Das gehört sich nicht. Das wird also als Rechtsverstoß und nicht als politische Inkriminierung einer außenpolitischen Leitlinie verurteilt. Das muss man sich ja überlegen. Ne? Also das ist, mir ist es immer blöd, das aufzuzählen, aber so viel Leichen, wie der Grenzschutz in den letzten Jahren an der sogenannten Oder-Leiße-Linie, jetzt ist sie ein bisschen weiter hinten, produziert hat, haben die Faschisten alle nicht zustande gebracht. Von denen erfährt man bloß nicht so viel. So viel Leichen, wie sie produziert haben, indem sie Menschen abgeschoben haben, in Länder, in denen sie sofort in Folter und sonstige Gefängnisse und sonstige Lager gesteckt haben, das haben die bremischen Faschisten nie zustande gebracht. Aber aufpassen, das ist dieses Leichenaufrechnen ist mal blöd. Man kann da bloß was deutlich machen, das ist einfach nicht stimmt, dass die Demokraten was gegen die ausländerpolitische Konzeption hätten. Das ist deswegen auch ein langer Schlusspunkt.
Eine Frage sollte das Internet in der Zielsache auch weiter. Welche Funktionen stellen denn, dass wenn die Depropaganda dann diese Sanitarismus, diese Verwirrung und auch die im Verbund mit der Holocaust?
Ja. Ich mache denn alles eine Argument nochmal, das habe ich wirklich, da haben Sie vollkommen recht, das habe ich sehr hudelig nebenbei gemacht. Sie sind Kritiker ist falsch gesagt. Ich sage es trotzdem mal. Kritiker einer Sorte Nationalismus, wie sie die deutsche Demokratie nach 1949 praktiziert hat. Jener Sorte Nationalismus, die ich vorhin charakterisiert habe mit: je doller wir uns in aller Öffentlichkeit schämen, desto eher erlaubt uns die Gemeinde der Siegerstaaten, dass wir wieder eine Rolle innerhalb der Weltmacht, der Weltmächte spielen. Und da haben sie nur auf den Standpunkt Nationalismus und nicht Instrumentalisierung der Scham und der Schuld für Nationalismus festgehalten. Und gesagt, Nationalismus heißt, mein Vaterland ist doch mein Vaterland. Das ist doch gut, aber das lasse ich nichts kommen. Ich kann doch nicht einfach sagen, das war schlecht und das soll dann auf einmal gut sein für Deutschland. Nichts da. So schlecht war das wirklich nicht. Und dann kommen an den Stammtischen die Autobahnen und das Stammtischniveau hat jetzt der Herr Götz Ali in seinem Buch über den faschistischen Sozialstaat zeitgemäß aufbereitet. Eine widerliche Geschichte. Da sage ich jetzt nichts weiter zu. Ich glaube, es ist auch ein Berliner, ne? Herr Götz Ali.
Ja, aber das wird aber nicht mehr
sein. Ja, gut, okay. Also, sagen die Faschisten, das können wir nicht auf unsere Heimat lassen, wenn nichts kommt. Der Hitler mag zwar ein Verbrechen begangen haben, aber das einzige Verbrechen, was wir dem Hitler vorhalten würden, ist, dass er seinen Krieg verloren hat. Übrigens, das ist auch eins, was die Demokraten kennen. Ne? Ihr kennt ja die berühmten Sprüche. Das dritte Mal wird Deutschland das nicht passieren. Hat wer gesagt? Außenminister Kinkel. Also, zusammengefasst. Die verlogene, heuchlerische Tour, sich von der eigenen Vergangenheit als Nationalstaat zu distanzieren, um dadurch innerhalb der Weltkonkurrenz wieder Punkte zu machen, vom Kriegsverlierer bis zum Kriegsgewinner aufzusteigen. Das ist Deutschland klar, Kriegsgewinner, DDR annektiert. Das haben so richtige, in der Wolle gefärbte, kurzdenkende Nationalisten nicht mitmachen können. Das kann nicht sein, dass ich mich von Deutschland distanziere. Und die NPD, die hat das nicht zum Programm gemacht. Wir finden da was. Und haben es positiv gedreht. Bis hin zu, naja, Holocaust, Juden umbringen, ist natürlich schrecklich, aber das haben wir gar nicht gemacht. Das sind doch alles Potjomkinsche Dörfer gewesen. Übrigens auch in der Abteilung mal eine kleine Fußnote. Ich habe vergeblich, der Putin hat es einmal erwähnt, in den deutschen Reden zum 60. Jahrestag habe ich vergeblich die Meldung gesucht, dass immerhin ca. 3 Millionen Russen in deutschen Kriegsgefangenenlager umgebracht worden sind. Hübsche Zahl. Redet niemand von. Putin hat gesagt, Schwamm drüber, Schröder, mein Freund. Gut, aber das vorher, das sollte die Antwort sein. Die können es nicht aushalten, die können einen Nationalismus nicht aushalten, der für die Heimat Reklame macht, indem es den Vorgängerstaat schlecht macht. Übrigens, ne, die Japaner können es nicht aushalten. Das ist die ganze Differenz zwischen dem, in dem Schulbuchstreit zwischen China und Japan. Die haben die Schulbücher alle umgeschrieben, da tauchen die ganzen Sachen alle nicht mehr auf. In China sagt, das könnt ihr nicht machen. Das ist die japanische Konsequenz. Wo ist mir noch aufgefallen? Türkei, Armenien. Genau dasselbe.
Frankreich.
Ja, genau, da auch. Ja, richtig. Ja, genau dasselbe. Ja. Das sind aber, bei Japan ist es schwierig, Frankreich ist ja Kriegsgewinner, kann man das eventuell machen, aber Deutschland darf das noch nicht.
So, merkt doch bei der Kampagne von der NPD, die haben sich das ja richtig zu einem, ja, ihrer Propaganda Witze gemacht, da an mit dieser Sache an bestimmten Punkten halt unangenehm aufzufallen. Sie sagt, der Spruch heißt Schluss mit der Schamkultur oder sowas ähnliches.
Schuldkult,
genau.
Ja, Schuldkult.
Kann auch sagen, okay. Und sie sind sich ja sehr wohl bewusst darin, ein Bedürfnis zu treffen. Weil, also dieses ein Nationalist möchte stolz sein auf seine Nation und sich nicht dafür schämen müssen. Ist das so ein natürliches Herzensbedürfnis von jedem Nationalisten ist. Das merkt man doch auch zum Beispiel in Reden von Köhler an, der sagt immer, erstens, ein Schlüssel gibt es nicht. Man muss immer wieder daran erinnern, dass es da eine deutsche Schuld gab. Dann spricht er schon dafür, dass, also das ist offensichtlich etwas ist, was von oben halt immer wieder hergestellt werden muss. Und zweitens, der Übergang, den Herr Köhler macht, ist ja auch sofort der zu sagen, gerade deshalb 60 Jahre Nachkriegsgeschichte sprechen, ganz schwer für Deutschland. Und aus der Scham sofort wieder die Kurve kriegt und mit Stolz ausfallen.
Ich mache noch eine Ergänzung zu dem, was du gesagt hast. Das, was das Prinzip der NPD ist, sie halten es nicht aus, dass die Politik des Vorgängerstaats schlecht gemacht wird, ist natürlich inzwischen in den demokratischen bürgerlichen Parteien auch längst ein Standpunkt. Ein Standpunkt. Irgendwann angefangen hat es mit diesen ganzen Kulturfuzis, weil sie... Genau, genau. Ja. Aber die aktuellen Geschichten, wir müssen doch, irgendwann muss doch Schuld sein, Schluss sein mit dem dauerhaften Schuldbekenntnis. Wie hieß der Begriff von Walser noch? Die Auschwitzkeule. Die Auschwitzkeule, genau. Das hat mich, an dem Punkt fällt mir ein, die Feier in Dresden, im Dresdner Landtag, was ist eigentlich gefeiert worden, wo dieser Begriff Bombenholocaust gefallen ist. Da hat das sächsische Parlament gesagt, wir müssen der Opfer Dresdens gedenken. Wir machen jetzt mal deutsche Opfer der Siegermächte zum Thema. Das ist nichts anderes, als wir richten einfach mal den Fokus auf Englands Schuld. Nicht umsonst ging dann eine Debatte los, mit wie viel 100.000 Tote hat das gekostet. Dies war nichts anderes als eine Steilvorlage für die NPD. Nichts anderes als eine Steilvorlage für die NPD. Die hat noch einen draufgesetzt mit dem Bombenholocaust, und das war natürlich das Wort war natürlich dann jetzt das Sakrileg, ne? Das singuläre Ereignis Auschwitz jetzt dafür zu benutzen, das war der Gipfel. Aber ansonsten, die Sache ist vom Sächsischen Landtag selber vorbereitet worden, diese Umdrehung. Jetzt mal die Sache umzudrehen. In der ganzen Kultur gibt es jetzt, und der Wissenschaft auch, wir müssen mal die verfolgten Deutschen zum Thema machen. Grass hat damit angefangen, interessanterweise. Wir waren nicht nur Täter, wir waren auch Opfer. Es wird also gegenwärtig offensichtlich zweigleisig gefahren. Beide Abteilungen nützen. Für die ewigen Vergangenheitsbewältiger nützt die Tour Schuld, Scham. Nach außen nützt sie, als im Namen Auschwitz sich am Niedermachen aller möglichen Staaten, die einem nicht gefallen, zu beteiligen. Und die andere Tour, die Normalität des Nationalismus ohne Schuld und Scham wieder einzuführen, das ist für den ganz normalen Menschen, ganz normalen Bürger gedacht, der sagt, das ist jetzt reicht's aber.
Ja, nicht nur für den normalen Bürger. Auch, es gibt es ja durchaus auch als Verlangen an die Siegermächte. Die sollen natürlich auch anerkennen, dass es auch nicht alles ganz sauber war, was sie an, zum Beispiel an Bombenkrieg getan hätten. Da wird natürlich sofort immer dazu gesagt, das soll jetzt nicht heißen, dass hier jetzt Schuld mit Schuld verglichen wird und so weiter. Aber man will ja nur gesagt haben, es ist schon der Ankündiger, auch die soll doch jetzt mal langsam einpacken mit ihrem, ja, mit diesem Erinnern daran, dass Deutschland aber gefälligst an manchen Stellen sich zurückzuhalten hätte.
Es ist insgesamt, ist diese Zweigleisigkeit inklusive dessen, was du gesagt hast, steht es wirklich für sowas wie eine Umbruchphase in dem nationalistischen Selbstverständnis der Deutschen. Wie offen, ohne dreimalige Entschuldigung, darf ein Deutscher sagen, ich bin stolz auf Deutschland? Darf er das jetzt schon einfach so sagen? Muss er vorher dazu sagen, das ist natürlich nicht heiß, das und so weiter. Naja, aber inzwischen mit diesen ganzen mit diesen Vorreden und Nachreden bringen es ja alle Parteien bis hin zur PDS inzwischen letztlich fertig zu sagen, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein.
Welchen Vorteil verspricht sich ein großer Staat von der Leugnung der vorhin angegebenen Schweinereien, Sauereien, Japan gegenüber China, was den hier verschwindet, wie Türkei gegenüber Armenien, was vollkommen beleugnet wird von den Türken, und C, NPD gegen Auschwitz, bezüglich Auschwitz. Welcher Vorteil entspringt für die Leugner aus dieser Leugnung?
Der Vorteil ist, ganz auf der Ebene des nationalistischen Selbstverständigungsprozesses. Das hat nichts mit Ökonomie zu tun, das hat nichts mit Außenpolitik oder wenig mit Außenpolitik zu tun. Das ist nichts anderes als die Selbstdefinition der Nation als wir sind eine gute. Eure Heimat, liebe Bürger, ist eine, auf die ihr stolz sein kann, weil die hat solche Schweinereien, die kommen bei uns nicht vor. Das ist der ganze Kern. Moment. Nicht jeder. In der Türkei weiß man beispielsweise, gab es heftige Gegendemonstrationen gegen diese eine Zugeständnis von Erdogan, was er da in seinem Parlament gemacht hat. In den Lehrbüchern in den Schulbüchern, irgendjemand hat es ja angewandt, taucht es nicht auf. Wenn es in den Schulbüchern nicht auftaucht, wissen sie Kinder auch nicht. Wenn es in japanischen Schulbüchern nicht auftaucht, was die da für Massaker in China gemacht haben, weiß die nächste Generation das nicht mehr. So geht's halt zu. Das ist Pflege des Nationalismus. Stolz. Wenn man schon nichts hat von der Nation, dann soll man wenigstens auf die Nation und seine Vergangenheit stolz sein dürfen.
Wenn man manchmal sich die Nachrichten anguckt, dann wird oft gesagt, schaut mal her, da gibt es noch ein paar Figuren, die das noch mitgemacht haben, aber deren Lebenszeit ist bald abgelaufen. Und dann kommt es, der nächste, das ist interessant, aber wir dürfen trotzdem das nicht vergessen, das ist ein brutaler Begriff, damit wird gesagt, Kinder, schaut mal her, wenn die tot sind, dann gibt es eigentlich gar keinen vernünftigen Grund mehr, großartig, den Krams hier auf Deutschland zu lassen. Das wird auch immer so gesagt, wir müssen gucken, dass sowas nicht mehr passiert. Wir sagen nicht, dass das hier nicht mehr passiert, sondern dass sowas nicht mehr passiert. Mit dem gleichzeitigen Hinweis auf die Figuren, die bald ablehnen. Ja, das heißt aber andersrum gesagt, ja, eigentlich, wenn die los sind, brauchen wir uns gar nicht mehr schämen. Also, ja, also das ist,
naja,
das ist so.
Naja, das,
immer,
also,
immer wieder kommt es ja so nach dem Motto, ja, klar, das darf nicht mehr passieren, aber eigentlich ist es ja, kann es nicht angehen, ja, dass es also tausendlos aufgebrüht wird als ja, Aktualität oder so.
Ich glaube, das erkennt, dass es Fred eben angesprochen hat, die Geschichtsverdreherei als unabdingbares Moment der nationalen Formierung. Es ist völlig wurscht, wie lange schon etwas her ist. Es gehört bei Nationalisten eben in die ewige Reihe seiner Nationen. Und die muss möglichst weißgewaschen dastehen, damit auch heute wieder die nächste Generation aufs Nationale verpflichtet werden kann. Und von daher ist es ein blöder, billiger Politikerspruch, darauf hinzuweisen, dass die letzten Zeitzeugen jetzt auch sterben. Das ist schade, weil seine Schüler nicht mehr erzählen können, wie es war. Weil darum geht es denen ja auch gar nicht. Und auch dieser Spruch, das darf nie wieder passieren und hab Acht und während es anfängt, ist doch alles absoluter dummer Schluss, weil mit diesen Sprüchen, diesen Wegen, ist doch immer die ganze Auseinandersetzung schon erledigt. Köhler hat eine lange Rede mit sich da gehalten und alles Mögliche reinpacken lassen und sich ja sorgsam zusammen zitieren lassen von seinen Redenschreibern. Aber es kommt gerade mal einmal die Floskel, Vokabel, Ursache vor.
Mhm.
Was die Ursachen waren, dafür, dass es so gekommen ist, interessiert den Köhler nicht die Bohne. Und er hat es natürlich in dieser Rede auch gar nicht ausgeführt.
Ich würde trotzdem auf seinen Hinweis noch ein bisschen anders eingehen. Das haben Sie ja mitgekriegt, dass der Neofaschismus nicht das Produkt von Altfaschisten ist. Das sind junge Kerle. Die haben ihn selbst gar nicht mehr erlebt. Also von daher wissen Sie, dass so etwas wie Neofaschismus nicht vorbei ist, wenn die alten Faschisten in die Grube gesprungen sind.
Wo sind denn dann die Grenzen? Die NPD ist neofaschistische, also die NPD ist unter Maler.
Das ist mir, also das müsste deutlich geworden sein, dass ich immer zwischendurch gesagt habe, Faschismus, Neofaschismus, das ist mir wurscht. Bloß bezogen auf seine Frage, gibt es ja, es gibt noch überlebende Täter und es gibt überlebende jüdische Opfer. Ja, und wenn die weg sind, konnte man früher mal hören, wenn die alten Nazis tot sind, gibt es keinen Faschismus mehr. Ja, das stimmt nicht. Wie soll das auch sein? Faschismus ist das Produkt von enttäuschten Nationalisten und wenn die fündig werden in ihrer Enttäuschung, bei Überfremdung oder sonst was, dann ist der Übergang zum Faschismus immer gleich da. Was ich aber noch sagen wollte ist, also erstens, die befassen sich schon in der genannten Weise auch mit den Jüngeren. Und der Spruch, das darf nicht mehr passieren, den würde ich nicht so verharmlosen. Wer sagt, das darf nicht mehr passieren? Was sagt er eigentlich über Demokratie heute? Was sagt der eigentlich über Demokratie heute? Indem er sagt, das darf nicht mehr passieren. Malta, die Möglichkeit eines neuen Faschismus, also eines wiederverbrecherischen deutschen Staates an die Wand, gemessen daran ist natürlich das, was heute passiert, Gold. Der ganze Spruch, das darf nicht mehr passieren, ist schlichtweg, ich sage es mal ein bisschen hart, Kritikverbot an dem, wie demokratischer Kapitalismus hier läuft. Und das ist übrigens auch meine Kritik an den ganzen Antifas. Ne? Die mögen noch so sehr sagen, ja, wir sind auch Kritiker, indem sie sich auf den Antifaschismus konzentrieren. Machen Sie diese Sorte Werbung unfreiwillig oder freiwillig mit. Das ist sehr ärgerlich. Da gilt immer noch der alte... Bisschen lauter, damit der hinten sieht.
Ich bin schwach ausgeführt im Vergleich zu dem, was vorher so schön rauskam in unserem ganzen Vortrag. Sie wittern ja schon den Übergang, weil sie eben die Unterschiede,
ja,
so wie im Vortrag ausgeführt, ja, nicht kennen. Das wird, ja, noch ein stärkeres zu erreichen, ja, als nur zu sagen, in der Relativierung ergreifen sie Partei von jetzt, sondern ganz umgekehrt, ja, in den Ergreifen der Partei von jetzt.
Ja.
Das ist der Hammer.
Das ist vollkommen richtig. Ich wollte es bloß an diesem, das darf nicht mehr passieren machen. Das sehe ich genauso wie Sie.
Der Witz ist nicht nur, dass Sie jetzt sagen, das darf nicht mehr passieren, ne? Dass Sie sagen, dass Sie damit Partei ergreifen für das, was jetzt ist. Sondern Sie wittern selber den Übergang. So wie in dem Vortrag ausgeführt, an mehreren Argumenten. Warum können Sie das nicht kritisieren? Weil eine Identität der Prinzipien da sind und manchmal in unterschiedlichen Methoden. Das ist dieser Übergangsargument ist doch so irrwitzig, dass Sie sagen, so das darf nicht mehr passieren. Passiert alle Nasen oder positiv ausgeführt mit dem Strauß-Argument. Rechts von der CSU darf es keine Partei geben. Also die wollen das doch alles eingemeinden. Das ist doch das Irrwitzige dran. Deswegen kennen sie auch alle Übergänge.
Ich will es nochmal ergänzen, weil ich finde ich vollkommen korrekt. Was mich immer wieder ärgert an Argumenten, an Argumentationen der Antifa, wie gesagt, Ausnahmen gibt es auch, ist, dass sie immer dann, wenn sie die Affinität zwischen Faschismus und Demokratie entdecken, den Übergang machen und sagen, dann hat die Demokratie ihren eigentlichen Auftrag verbaselt. Dann ist das keine Demokratie mehr. Anstatt die Frage zu stellen, Mensch, verdammt nochmal, was ist denn dann eigentlich Demokratie, wenn die so dicht immer zusammenrücken? Halten Sie einfach an dem Vorurteil Demokratie, klasse, so wie wir es gelernt haben, wie brave Schulbuben aus dem Sozialkundeunterricht. Das kann nicht sein, dass das schlecht ist. Na, halten Sie lieber an Ihrer falschen, guten Meinung an der Demokratie fest und sagen, das ist denn gar keine mehr. Und dann kommen diese ganzen idiotischen Debatten, das ist nicht die wahre Demokratie, das ist nicht die eigentliche Demokratie. Und wenn man dann fragt, sag doch mal, wie stellst du dir denn die eigentliche, die wahre Demokratie vor, dann sagen sie immer genau das, was hier läuft. Das sagen sie nicht, aber dann zählen sie was auf und dann sage ich, hallo, das findet ihr gut und dann kann man die Demokratie mal ordentlich kritisieren. Also das sehe ich genauso und das ist der Blödsinn dran.
Jetzt haben Sie eigentlich ein ganz interessantes Stichwort gegeben. Der Darenlauf hat ja mal in Zeiten, die besser waren in Bezug auf Volksentwicklung Deutschland als Schönwetterdemokratie bezeichnet.
Richtig.
Der anderen Seite hat Popper mal Feinde der offenen Gesellschaft gesagt, der Unterschied ist eigentlich nur der, dass man in der Demokratie eine Regierung auch absetzen kann. Und Sie haben ja jetzt dauernd immer den Gegensatz herausgestellt, die Demokraten und da Faschisten. Das war zwar sehr erhellend, dass Sie immer Demokraten und Faschisten gegenübergestellt haben, aber eigentlich ist ja eine faschistische Partei in sich nicht undemokratisch verfasst. Und auf der anderen Seite ist es denkbar, das kam da vorhin von oben, dass auch innerhalb einer, wie Sie immer sagen, demokratischen Partei Faschismus mit neuem Gesicht vorkommen kann. Also das wieder im Sinne von Schönwetterdemokratie, dass in schlechteren Zeiten, wir haben es ja vorhin gesagt, in schlechteren Zeiten eigentlich eine Deformierung der normalen demokratischen Parteien hin zu einer pseudo-faschistischen oder sagen wir faschistoiden Struktur und Machtausübung denkbar wird.
Ja, ich wollte, also ich will zwei Sachen dazu sagen. Also der Dahrendorffsche Spruch, Schönwetterdemokratie, ist eigentlich immer schon die Einladung für ein sehr problematisches Argument. Die Einladung zu dem Argument nämlich, wenn Schlechtwetter ist, dann droht der faschistische Übergang.
Das hat er gemeint.
Ich wollte mit einer Schlussbemerkung, die ich vorhin gemacht habe, eigentlich sagen, die Demokraten heute ziehen aus dem schönen Wetter, sprich aus der Erfolgsgeschichte der Nachkriegsdemokratie, den Schluss, um den Erfolg zu sichern, weil die Konkurrenz härter wird auf dem Weltmarkt. Um den Erfolg zu sichern, müssen wir selber Anleihen beim Faschismus machen.
Ja, Demokratie abbauen.
In vielen Punkten, ja. Ansonsten haben Sie auf ein Problem verwiesen, was ich überhaupt nicht angesprochen habe, nämlich die Ausübung der Herrschaft selber. Also die Besonderheiten von Herrschaftsformen, Demokratie und Diktatur, wobei mir da schon sehr viel, das ist schon fast die halbe Miete, wenn Sie sagen, ja, es sind beides Herrschaftsformen. Wenn man diesmal begriffen hat, Demokratie ist nicht ein Wertesystem, das irgendwie von der Ethik oder vom Moralhimmel oder von den 10 Geboten abgeleitet ist, sondern ein schlichtes System von Herrschaft, das mal ein bisschen so, mal ein bisschen so ausfällt und Diktatur auch ein System von Herrschaft ist. Und im Übrigen, jeder Demokrat, kann man immer wieder in den Zeitungen lesen, sagen, ach, diese umständliche Demokratie, jeder Demokrat als Ideal seiner Herrschaft sowieso die Diktatur drauf hat, wo er niemanden fragen kann. Absolute Mehrheiten, ihr sagt mir mal bitte schön, absolute Mehrheiten auf Dauer sichern. Was ist die Differenz zur Diktatur? Da kann man ein bisschen dran drehen, dass bei den Wahlen jetzt auch immer rauskommt.
Und wenn nicht, dann ist schon sehr früh, nämlich Mitte der 60er Jahre, mit dem Notstandsgesetz dafür gesorgt worden, dass es auch dann noch demokratisch weitergeht, wenn es nicht demokratisch weitergeht.
Mir fällt noch eine Bemerkung, die ich nur eben sagen kann. Ein zu dem Dahrendorff-Stichwort Schönwetterdemokratie. Sie haben ja oder ihr habt ja diese Debatte, die Stoiber angezettelt hat, nachdem die magische 5-Millionen-Grenze der Arbeitslosigkeit überschritten worden ist. Schröder sei mit seiner Politik, die diese Arbeitslosigkeit zu verantworten habe, der Totengräber der Nation, weil das lädt Leute ein, die Faschisten zu wählen. Arbeitslosigkeit gleich Faschismus, gleich Übergang zum Faschismus, ist natürlich ein Quatsch. Das hat in der Weimarer Republik nicht gestimmt und das stimmt heute genauso wenig. Aus Arbeitslosigkeit, aus der Tatsache, dass ein Mensch von einem Betrieb auf die Straße gesetzt worden ist, jetzt nicht weiß, wovon er sich und seine Familie ernähren kann, vielleicht sogar schon in ALK II reingerutscht ist und es da erst recht nicht kann, daraus folgt nicht Faschismus, daraus folgt alles Mögliche. Je nachdem, wie dieser Mensch seine Lage einschätzt, folgt was anderes daraus. Wenn er sie richtig einschätzt, wenn er sagt, das ist der Grund, dass ich mir endlich mal meine Vorstellungen über Kapitalismus ein wenig zurechtrücke, mal ein bisschen aufräume, dann stimmt ja wohl eins nicht, dass Lohn und Profit verträglich sind, wie es die Gewerkschaften mir seit 45 zu erklären versuchen. Das ist wohl nicht der Fall. Also kann ich nicht darauf setzen, dass ich als Lohnarbeiter lebenslang mich abracke und dann irgendwas davon habe. Habe ich nichts von. Also werde ich ein Kritiker des Systems der Lohnarbeit. Das folgt aus der richtigen Einschätzung raus. Aber leider ist die richtige Einschätzung auch nicht notwendig mit der falschen Lage verbunden. Dafür gibt es ja Schule und dafür gibt es öffentliche Propaganda, sodass der eine Mensch sagt, ich als Christ sehe die Sache so, die Arbeitslosigkeit ist eine Bestrafung nur meine Sünden. Was geht der, der geht in die Kirche und betet? Was sagt ein anderer? Der sagt, das ist ein Tatbeleg dafür, dass die Gewerkschaft nichts taugen. Und wird zum falschen Gewerkschaftskritiker. Und dann gibt es schließlich einen, der sagt, daran sieht man es mal. An der Arbeitslosigkeit sieht man es, dass die regierenden Politiker ihren eigentlichen nationalen Auftrag, den Deutschen Arbeit zu geben, dass die dem nicht nachkommen, dass die daran, dass die diesem Auftrag nicht nachkommen. Das ist eine nationalistische Betrachtungsweise der eigenen Lage. Und nur wer diese Lage so nationalistisch, falsch nationalistisch für sich zurechtlegt, ist falsch. Die Politiker wollen keine Arbeitsplätze schaffen. Die wollen Bedingungen fürs Kapital schaffen und erwarten sich unter Umständen davon, dass da der ein oder andere Arbeitsplatz abfällt. Nur wer so nationalistisch seine Lage falsch deutet, seine Arbeitslosigkeitslage falsch deutet, der kommt in den Agitationsbereich, Überzeugungsbereich der NPD. Und dass das ziemlich viele sind, na, es liegt daran, dass offensichtlich die nationalistische Agitation, die für die Kleinkinder in einem Kindergarten und für die Großkinder in der Schule beginnt und auch an der Universität nicht aufhört, ziemlich erfolgreich ist. Den anzugreifen ist übrigens der einzige vernünftige Kampf gegen Demokratie und Faschismus. Kritik des Nationalismus. So muss es anfangen.
Ja, wie soll denn auch ein normaler Mensch, der mich ja, in bestimmten Zusammenhänge eingeht hat, die Kapitalismuskritik von Münzfering verstehen, wenn er das sagt, es kann nicht angehen, ja, dass das Kapital sich im Ausland investiert und hier die Leute quasi ja, verarmt. Ja, und ja, die Kritik, die gab es ja schon mal, also so 60 Jahre vorher, am Kapital und so. Und ja,
das
wie soll sich da jemand einen Eindruck machen? Was ist da die Kritik von Münzfering? Ja. Da ist es doch das, was Sie gesagt haben, dass das Kapital sich, da sagt er doch nichts anderes als das, was Sie gesagt haben in Ihrem Vortrag.
Ja.
Dass er eben, dass das Kapital sich hier zu investieren hat und fürs, also ja, wohl hier zu sorgen hat.
Ich messe.
Das ist
ich sag's mal theoretisch, die moralische Kritik des Kapitalismus. Übrigens darin liegt die Nähe der Münzfering'schen Antikapitalismuskritik zur faschistischen Kapitalismuskritik. Das ist eine moralische Kritik. Moralisch heißt Folgendes. Ich gucke mir nicht an, was der Kapitalismus ist, was Kapitalisten treiben, was ihre Zwecke sind und wie sie sie durchsetzen, sondern ich messe den Kapitalismus immer an Aufträgen, die sie gar nicht haben, sondern die ich für wünschenswert halte. Ich sage, der Kapitalist, die vergehen sich an ihrem eigentlichen Auftrag, Arbeitsplätze zu schaffen. Da ja, lache ich mich ja tot. Seit wann ist es der Auftrag des Kapitalisten, Arbeitsplätze zu schaffen? Der macht Gewinn und braucht dafür rentable Arbeitsplätze und die schafft er sich und alles, was unrentabel ist, das wird halt abgeschafft. Bums aus, so geht's. Aber wer sich einleuchten lässt, gerade deutsche Kapitale hätten doch eine Verantwortung für deutsche Arbeitsplätze. Wer also dieses nationalmoralische Vorurteil an das Kapital heranträgt und sich überhaupt nicht dafür interessiert, was Kapitalismus ist, ja, der glaubt Münzfering.
Der glaubt sich selber natürlich nicht.
Ja, das ist immer die Schwierigkeit.
In irgendwelche semi-faschistisch-demokratischen Maßnahmen folgen zu lassen. Ja. Ich glaube, es war wirklich nur gedacht als ein bisschen Propaganda, Moral, Moral, ganz kurzfristig, um die SPD nationalistisch wieder zusammenzuschließen für eine NRW-Wahl. Aber es war ja bezeichnet, dass damit nicht in keinster Weise irgendetwas, auch nur eine populistische Gesetzesreformgeschichte verbunden war, sondern es war nur diese Sprüche machen.
Naja, also eine der ersten Gesetzesmaßnahmen, die Sie haben folgen lassen, ist die Absenkung der Körperschaftssteuer fürs Kapital. Schlicht antikapitalistisch. Aber ich würde dem recht geben, ich würde es ein bisschen anders ausdrücken. Ich würde so sagen, die SPD hat natürlich mitgekriegt, dass sie abschifft, dass ihre Wiederwahl im Jahre 2006 unsicher ist, dass die Wiederwahl in der NRW unsicher ist, und sie hat sich einen Reim drauf gemacht. Und der Reim, den die SPD sich darauf gemacht hat, heißt: Die Bürger verstehen unsere Politik nicht. Die lasten uns glatt die Arbeitslosigkeit an, die doch gar nicht auf unser Konto geht. Wir haben doch zur Bewältigung der Arbeitslosigkeit alles getan. Wir haben doch Vorleistungen erbracht in Sachen Volksverarmung. Noch und nöcher. Und jetzt müsste doch bitte schön das Kapital, das Deutsche zumal, dran sein und diese verbilligten Arbeitsmenschen auch wieder neu einzustellen. Und das machen sie einfach nicht. Also wer hat Schuld an der Arbeitslosigkeit? Nicht wir, sondern das Kapital. Also ihr müsst uns wieder, ihr könnt uns wieder wählen, weil wir sind es gar nicht. Das ist die wahlpopulistische Schuldfrage, die da gewählt wird. Ansonsten stimmt das. Deswegen würde ich sagen, folgt natürlich auch praktisch nichts oder kaum was draus. Bislang wenigstens. Ich wollte noch, ehe ich es vergesse, für diejenigen, die das Thema vertiefen wollen, darauf auf zwei Bücher verweisen. Zum einen gibt es eine Faschismuskritik, die ich für richtig halte. Das ist das Buch, wo auch der Peter Decker mitgearbeitet hat, Decker, Hecker, der Faschismus. Und das zweite ist ein Buch von mir, das ist, glaube ich, da vorne auch noch ein bisschen, beides ist, glaube ich, da vorne noch da. Alles bewältigt, nichts begriffen. Das ist eine Schulbuchuntersuchung, wo ich nachgewiesen habe, dass die deutsche Nachkriegserziehung zum Thema, dass der deutschen Nachkriegserziehung zum Thema Faschismus kein Wort zu glauben ist, dass sich das alles, was da drin steht, nur auflöst in Reklame für Demokratie und in sonst nichts. Also die beiden Bücher empfehle ich, aber das soll die Diskussion nicht abbrechen. Ja. Sie haben zwei Fragen in eins geworfen. Sie haben die Frage gestellt, was könnte ich mir an vernünftiger Gesellschaft vorstellen? Und Sie haben diese Frage gleich so formuliert, ob ich mir vorstellen könnte, dass das mit richtigem Gebrauch politischer Macht zu bewerkstelligen sei. Auf die erste Frage könnte ich Ihnen kurz was erzählen. Das ist ganz einfach. Und da sind wir uns wahrscheinlich auch sehr schnell einig. Ein Gemeinwesen, das nicht lebt von dem Abrackern fürs Geld, wo immer nur rauskommt, die einen werden immer reicher, die anderen immer ärmer, also den Gegensatz in der Ökonomie abschafft, wo sich die Menschen nur zu dem Zwecke zusammentun, dass sie es sich besser gehen lassen wollen, dafür die Arbeit organisieren. Das ist ganz einfach, das ist das, was ich mir vorstelle, so simpel ist das. Dafür braucht es keine politische Macht. Dafür braucht es überhaupt keine Macht. Dafür braucht es bloß die Einigung auf dieses Ziel und sich mit verständigen Menschen darauf zu einigen. Das fällt, glaube ich, sehr einfach. Und dann daraus abzuleiten, wie die Arbeit organisiert wird, sodass der Mensch möglichst viel Freizeit hat, was ja angesichts der Produktivgradsteigerung heutzutage ein Kinderspiel ist. Aber politische Macht? Über wen soll die denn bitteschön ausgeübt werden, die politische Macht? Politische Macht heißt da immer, da sind welche, die Macht zu spüren bekommen müssen. In einem Gemeinwesen, wo sich alle einig sind, ist nach innen schon mal Quatsch. Und nach außen, da haben Sie eigentlich, muss ich eigentlich dasselbe machen. Wenn ich die politische Macht nach außen einsetze, dann muss ich doch sofort wieder von meinem Standpunkt, den Leuten soll es gut gehen. Abstriche machen und sie in den nächsten Krieg hetzen. Also außenpolitische Macht einsetzen, gerade Außenpolitik machen. Das ist doch der große Fehler, den die Sowjetunion gemacht hat. Das einzig Vernünftige, was die weiter hätten machen müssen nach ihrer Revolution, überall dort, wo so ein bisschen sich an Kommunismus auch noch regt, zu sagen, weiter so Jungs, hier kriegt ihr über die Grenze geliefert Geld, was ihr alles braucht, um da auch die Revolution zu machen. Was haben sie gemacht? Politik haben sie gemacht. Sie haben ihre politische Macht nach außen eingesetzt und haben gute Beziehungen zu Staaten, zu Herrschaftsformen hergestellt. Und je nachdem, wie gut die Beziehungen zu Herrschaftsformen waren, müssten immer die Kommunisten da die Klappe halten. Also, das geht nicht, das ist nicht ganz einfach, was ich jetzt sage, weiß ich auch, aber nach innen, die Vorstellung ist, glaube ich, sehr einfach, dass das anderen Staaten nicht gefällt, stimmt, da muss man dafür sorgen, dass die auch keine Chance haben, dass es bei denen genauso gut läuft. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wenn Sie sagen, ja, wie soll denn das gehen, sage ich, naja, indem man zum Beispiel den Leuten ihren nationalistischen Kopf wäscht. Das ist der erste Schritt, der allererste Schritt. Und dazu gehört beispielsweise auch, dass man sagt, was, das sei hier nicht die wahre Demokratie, was für eine Herrschaft wollt ihr denn? Ihr wollt Herrschaft? Hochinteressant. Nichts da. Das fängt mit diesem kleinen Brötchen an. Das ist, den muss man nur anfangen, um dahin zu gelangen. So einfach und so schwer. Ja, aber es ist doch ein Riesen. Bitte.
Ich kann doch gar nichts dagegen, bei Deutschland zu reden. Ich bin nicht klar, was mir reinkommt. Ich habe die 68 im Kopf. Und,
aufpassen, hier steht einer. Aufpassen, hier steht einer. Ich will noch mal. Zu den 68ern kann man gleich noch was sagen. Man kommt doch aus dem Kontext der deutschen Nation nicht raus, ist Ihr zentrales Argument. Was wollen Sie damit sagen? Es ist richtig, der Hinweis, dass ich nicht einfach so die deutsche Staatsbürgerschaft ablegen kann, dass ich nicht heute sagen kann, die deutschen Gesetze gelten für mich nicht, ich erkläre mich hier für staatenfrei. Das geht nicht. Ist richtig. Da muss ich irgendwie versuchen, zurande zu kommen. Aber deswegen stolz auf Deutschland zu sein, und das ist der Nationalismus, fällt mir überhaupt nicht ein. Wenn ich sage, diese Gesetze, ich komme Ihnen leider nicht aus, unterstellt ja immer schon die Kritik. Das gesamte Gesetzeswesen lebt ja von Schutz von Privateigentum und Privateigentümern, Eigentum und Person. Das kritisiere ich. Dass ich mit der Kritik es nicht gleich abschaffen kann, das stimmt. Also im Kontext der deutschen Nation heißt ja nicht, ich muss seine Maßstäbe mir zu eigen machen und darf nichts dagegen sagen. Im Gegenteil. Und die Frage, die Sie aufgeworfen haben, ist in der Tat vollkommen korrekt. So übersetze ich mal Ihren Hinweis. Wie kritisiert man Nationalismus? In der Tat. Ich hatte... Wenn wir irgendwie früher fertig gewesen wären, hätte ich dazu auch noch einen eigenen Beitrag machen können. Das finde ich sehr wichtig, dass man sich in all den Abteilungen, in denen man sich bewegt, da, wo man es immer wieder mit Varianten des Nationalismus zu tun hat, sich genau überlegt, so wie geht jetzt die Kritik eigentlich? Wie geht der Spruch? Wie geht die Kritik des Spruches, ich bin stolz auf Deutschland? Wie geht die Kritik an dem Spruch, die Ausländer nehmen Deutschen die Arbeitsplätze weg? Oder gleich an der faschistischen Variante, Deutschland den deutschen Ausländer raus. Wie geht die Kritik daran? Statt immer nur zu sagen, oh, das sind die Faschisten. Mit den Faschisten, mit den Hartgesottenen will ich darüber auch gar nicht streiten, das ist nicht mein Punkt. Aber ich weiß auch, dass er die anderen Deutschen das Zeug auch irgendwie schon halb oder drei Viertel oder ein Viertel im Kopf haben. Mit denen will ich darüber streiten. Und das ist richtig. Da muss man sich genau überlegen. Aber das wäre eine extra Abteilung, sich mal vorzunehmen, wie geht jetzt da eine saubere Kritik, die Menschen überzeugt? Das ist eine Sache, ich fand das gut mit Deutschland. So ein Quatsch. Das muss man herauskommen. Also das habe ich nur einmal unterstrichen als Notwendigkeit. Ja, das ist nicht ganz einfach, das zu kritisieren. Vor allen Dingen, weil man ja auch erstmal bei sich selbst ein bisschen aufräumen muss. Was war jetzt, habe ich die Sachen mit den 68ern vergessen. Können Sie mir mal sagen?
Schuld ist ja auch mobilisiert.
Ja. Ja, ja. Das sind pure nationalistische Sachen. Ja.
Was ich mitmachen wollte, ist, dass natürlich auch die Machterhalt
war. Nicht nur Machterhalt, sondern Macht ist ja immer nur der gesamte Gewalthaushalt als Mittel für. Ne? Wirtschaftswachstum, Ausdehnung der Souveränität, Weltgeltung etc. Dafür wird Macht eingesetzt. Ja. Ich will noch, weil Sie das eben immer wiederholt haben, Schuld ist dieses Schuldanerkennen, ist purer Nationalismus. Da erinnere ich mich noch an eine Lehrveranstaltung, wo ich auch über das Thema Faschismus hatte. Und wo denn die frisch gebackenen Abiturientinnen und Abiturienten da saßen und erzählt haben, dass wie fürchterlich es in Bergen-Belsen war und dass sie ein für alle Mal Verantwortung für deutsche Schuld übernehmen, etc. Und dann meldet sich ein junger Student und sagt, sagt mal, ihr seid doch Antifaschisten. Ihr seid doch Kritiker des Faschismus. Wieso wollt ihr als Kritiker des Faschismus Verantwortung für die Taten von Faschisten übernehmen? Spinnt ihr? Stimmt. Das stimmt. Darauf kommt man nur, wenn man die politische Differenz zum Faschismus für geringer erachtet als die Identität des Deutschen heute mit dem Deutschen damals. Und das ist die Begründung für das, was wir gesagt haben. Deswegen ist das ganze Zeug nichts als Nationalismus. Egal, ob jetzt nur geheuchelt oder ernst genommen. Ja, die 68er waren da nicht gut. Also ich habe neulich nochmal Dutschke reden gehört, der hat den Faschismus reduziert auf die Erich-Gestrigen. Der hat überall, das war auch damals die Geschichte, überall haben sie alte Nazis im Militär, in der Justiz, in der Wissenschaft entdeckt und haben draufgezeugt. Das ist Faschismus in der Demokratie, weil die immer noch überlebt haben. Und statt zu fragen, wieso können denn die im Militär, in der Verwaltung, im Justizwesen, in der Wissenschaft einfach ihr Zeug weitermachen? Was sagt denn das über Demokratie aus? Die Frage haben sich nicht gestellt. Und das wäre die Entscheidung gewesen. Und zu der wollte ich heute was sagen. Ich glaube, dann machen wir einfach mal Schluss. Okay.